ARD.
Heute schauen wir auf einen richtigen True-Crime-Fall. Es geht um die Entführung von Mark Wallert. Ostern 2000 macht er mit seinen Eltern Tauchurlaub auf einer malaiischen Insel. Als er abends auf der Hotelterrasse sitzt, schaut er plötzlich nicht in den Sonnenuntergang, sondern in die Mündung einer Bazooka. Denn vor ihm sind bewaffnete Entführer. Sie nehmen über 20 Geiseln, darunter ihn und seine Eltern. Erst nach 140 Tagen kommt Mark Wallert wieder frei. Seine gute Idee? Einfach nach der Entführung wieder so im alten Leben weitermachen, als sei nichts passiert. 5 Jahre später kommt der Zusammenbruch. Weil Mark all das nutzt, um heute anderen Menschen zu helfen, dachten wir, er ist der perfekte Gast für Nina Workhardt, Roman Lemke und Maximilian Pollux. Die ungeschnittene Folge gibt's auf Twitch bei der ARD. Einen Link dazu packen wir euch in die Shownotes.
Also erstmal, ich dachte, es ist eine gute Idee, wenn ich an mein altes Leben anknüpfe.
Direkt.
So ziemlich, ja. Und dann haben die uns da den Strand runtergetrieben, gar nicht so weit, wo 2 kleine Fischerboote waren. Und dann haben die uns da reingezwungen mit Waffen. Wenn ich jetzt anfange zu differenzieren, dann steigen viele aus und sagen, siehste, Stockholm-Syndrom. Der sympathisiert mit seinen, nee, ich sag nur, das sind alles nur Menschen. Das gibt Sohn und Sohne. Und ich bin einfach so glücklich, dass ich durch diese ganzen Täler gehen durfte, weil jetzt bin ich immer noch nicht am Ende, ich bin immer noch auf dem Weg, aber ich bin wenigstens auf dem Weg angekommen, am Ziel noch nicht, aber auf dem Weg. Und das ist doch schon mal ganz viel, darauf bin ich auch stolz.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Hallöchen, Leute, da seid ihr ja. Jungs,
ho,
seid ihr am
ho,
Start?
Ho. Fast ho, noch besser,
ho,
ja.
Ho.
Wahnsinn, das ist toll.
Das letzte Mal Ho genannt hat mich jemand, und zwar hast du mir ein Kennzeichen HOE geschickt und gesagt, guck mal, dein Auto.
Dein Kennzeichen gesehen.
Dabei achten wir doch so darauf, dass du eben nicht Ho bist.
Ganz genau. Früher hieß dieser Podcast damals noch mal der Gangster, der Junkie und die Hu. Aber seitdem ich dabei bin, heißt es die Herrin. Und wir haben heute auch wieder einen fabelhaften Gast, auf den ich mich so sehr freue, weil die Geschichte ist einfach, das könnte eigentlich ein Film sein, aber das ist halt wirklich passiert und das ist anders krass.
Unser Gast heute, der hat etwas, das er in seinem vorherigen Leben erlebt hat, und ist ganz, also ich glaube, die allermeisten, die sowas erleben, würden das wegschieben, da gar nicht mehr drüber reden, das irgendwie begraben und vielleicht mal in der Therapie aufarbeiten. Aber dieser Mann nutzt es für das, was er heute macht, und vor allem, er nutzt es, um anderen Menschen zu helfen. Und ja, jemand, der das auch so macht, ist der Roman.
Ja, danke für diese Überleitung.
Die brauche ich jetzt auch noch zum Ziel.
Genau, also, keine Ahnung, ich mache seit 5 Jahren nichts anderes als niederschwellige Präventionsarbeit, die Sprache spricht, die gesprochen werden muss, nämlich die der Konsumenten, die es nötig haben. Und ich glaube, das scheint anzukommen. Präventionsarbeit an Schulen, Präventionsarbeit in mittlerweile auch Kinderheimen für Eltern. Das ist mein Ding jetzt.
Das freue ich mich jetzt, unseren Gast gleich zu fragen. Denn was wir gemacht haben, ist ja Trauma nicht zu begraben, Trauma auch nicht erst aufzuarbeiten und dann drüber zu sprechen, sondern irgendwie beim Sprechen diese Traumata zu bearbeiten. Mhm. Und irgendwie, ich frage mich so ein bisschen, ob das der richtige Weg war oder ob es einen besseren Weg gegeben hätte. Ich bin sehr gespannt, was unser Gast dazu sagt.
Ich glaube tatsächlich, dass das für mich persönlich der gangbarste Weg ist, um committed zu sein. Mhm. Denn wenn du dich mit schwierigen Themen beschäftigst, wirst du auch immer wieder von Emotionen eingeholt. Mhm. Und für mich war der Weg in die Öffentlichkeit auch gleichzeitig dieses Commitment, ich bleib hier dran.
Mhm. Oh, sehr gut. Desto mehr Leute es hören, dass man das Rauchen aufhören will, desto schwieriger wird es, sich eine Kippe zu schnorren.
Mhm. Genau so. Guter Punkt. Das ist toll, weil irgendwie haben wir alle so die Gemeinsamkeit, dass uns Menschen Dinge erzählen, also bei euch über den Verein oder eben in der Präventionsarbeit und bei mir im Job, also in meinem ganz normalen Alltagsjob. Uns erzählen Leute Dinge oder vertrauen sie uns an, die sie vielleicht nicht jedem erzählen würden. Und das ist was ich sehr, sehr schätze, dass ich so viele Geheimnisse bewahren darf und mit Stolz ja so in mir trage.
Ja. No words needed.
Ja, ich bin froh, dass du umsonst mit mir rumhängst. Das finde ich krass. Das macht es immer gleich noch geiler. So, weißt du?
Was sagt ihr denn da?
Jawohl.
Das war sweet. Auf jeden Fall kann ich mir so viel Sweetness natürlich gar nicht umgehen. Und deswegen holen wir jetzt unseren Gast dazu. Es ist so eine spannende Episode, die vor uns liegt. Ich halte es kaum aus. Ich schwitze schon ein bisschen vor lauter Vorfreude.
Ach, ich freue mich auch, ich schwitze.
Also, stellen wir uns einfach mal vor, wir haben unsere Eltern lange nicht gesehen, weil wir einfach schon erwachsen sind und beruflich selber genug zu tun haben. Und wir fliegen gemeinsam mit unseren Eltern in den Urlaub. Und anstatt einen wunderschönen Sonnenuntergang genießen zu dürfen, blicken wir in das Rohr einer Bazooka. Und das ist kein Gag, keine Requisite, sondern ein echtes Szenario. Ich begrüße ganz, ganz, ganz herzlich Marc Wallert, der das und vieles mehr erlebt hat und uns heute mitnimmt in wahrscheinlich eine der spannendsten Geschichten seiner Vergangenheit und einer, die ich je gehört habe. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Marc.
Vielen Hi, Dank. Marc. Danke, dass ich hier sein darf in so illustrer Runde. Ich freue mich schon sehr.
Und jetzt würde ich dich bitten, erstmal ein paar Worte zu dir selbst zu verlieren, die du gerne verlieren möchtest. Wer bist du und was für eine Geschichte führt dich hier zu uns?
Ja, also von dieser Bazooka ging es irgendwann ziemlich schnell in den Dschungel. Kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Und die Geschichte, die begleitet mich bis heute. Also ich teile diese Geschichte oder diese Episode aus meinem Leben, unter anderem diese Dschungelgeschichte, gerne, um damit tatsächlich anderen Menschen Mut zu machen. Und das macht mir große Freude.
Mhm. Da darf ich eins vorweg fragen?
Ja.
In das Rohr einer Bazooka zu schauen.
Ja.
Ist da nicht normalerweise ein Geschoss drin, also vorne aufgesetzt? Was war denn das für, also sorry, jetzt kommt so der Technik interessiert.
Aber da willst du den Sonnenuntergang gucken, du musst jetzt sehr,
Ja, also Roman, du stellst natürlich echt technisch, aber ich merke schon, heute kommen ganz andere Fragen mal als sonst. Also ganz ehrlich, also ich habe so ein brüchiges Erinnerungsvermögen, ne, was diesen Moment angeht. Ich weiß halt, dieser Typ, der stand hinter mir tatsächlich mit so einem Rohr und was da drin war, keine Ahnung. Das war habe ich mir sagen lassen, aus Fachkreisen, ich selber war ja eher so Kriegsdienstverweigerer und guck dann also so stramm in so eine, was ist das, so eine panzerbrechende Riesenwaffe, ja, die ist völlig übertrieben und nutzlos, wenn da jemand irgendwie eine Person vor einem steht. Also davon mal ab, ich habe da reingeguckt, ich habe es gar nicht verstanden. Der hätte auch einen Panzer auf der Schulter tragen können. Das wäre für mich in dem Moment dasselbe gewesen, weil ich total durcheinander war und überhaupt nicht wusste, was da ist und ob da eine Kugel drin war oder nicht. Keine Ahnung.
Man kennt aber auch, also es gibt auch Bilder tatsächlich, die genau so geschossen werden, ne, von mit diesen übertrieben großen Waffen, die tatsächlich ja eigentlich nicht gedacht sind, um jetzt auf eine Gruppe Menschen zu feuern, in der man selber steht. Aber ja, das in dem Moment denkst du nicht so, ach, damit kannst du jetzt eh nicht schießen, sonst sind wir alle tot, sondern...
Nee. Ist das echt, denkst du wahrscheinlich.
Es hat funktioniert.
Außerdem wird es ja nicht die einzige. Es war ja auch nicht die einzige Waffe, die dort im Spiel war.
Genau.
Ich würde sagen, fangen wir doch nochmal vorne an mit dem Urlaub und so. Eine Frage hätte ich vielleicht noch ganz zuvor. Du bist ja schon ein bisschen geübt. Du warst in anderen Formaten, du hast schon Podcasts gemacht, du hast Fernseh gemacht, du bist Sprecher. Was geht einem durch den Kopf, wenn man eine Anfrage bekommt, auf der unser jetziger Titel steht? Früher war es ja noch die Who, jetzt ist es die Herrin, aber der Gangster, was macht man da? Wie geht man mit so einer Anfrage erstmal um?
Ja, erstmal ein großes Fragezeichen, war spannend, also so erstmal so, okay. Und dann ganz ehrlich, echt ein bisschen Aufregung, weil es gibt natürlich so Wohlfühlformate für mich, das ist so in Richtung Resilienz oder Wirtschaftshintergrund oder Erfolgsprinzipien, so, das ist so, da bin ich wie ein Fisch im Wasser, so jetzt, ich sag mal, in ganz anderes Milieu einzutauchen und dann ziemlich sicher, ich habe mal reingehört, auch bei euch so ganz andere Fragen gestellt zu bekommen, da wird irgendwie Tacheles geredet, bin ich schon echt auf einem ganz anderen Herzniveau, also da ist ganz andere Aufregung dabei und das macht's auch spannend und ich freue mich total, weil das gibt, glaube ich, Raum auch für ganz andere Aspekte und damit mag ich auch gleich nochmal so aus dem Dschungel rausleiten, also der Dschungel ist das, was so der Aufhänger ist in meinem Leben und zu Recht und total in Ordnung und es gibt so ganz andere unvermutete Episoden, die finde ich persönlich fast noch spannender. Und ich freue mich, dass wir ein bisschen Zeit mitgebracht haben und vielleicht uns mal treiben lassen durch ganz andere Aspekte so meiner Lebensgeschichte, die ja nicht nur aus Erfolgen besteht.
Da bin ich auch sehr gespannt. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück an den Anfang. Wir schreiben das Jahr 2000, wenn ich richtig informiert bin. Und da warst du wie alt, Marc?
26.
Nimm uns doch mal mit, wie es dazu kam, dass du hast ja wahrscheinlich schon nicht mehr zu Hause bei deinen Eltern gelebt, ja, aber ihr seid an Ostern oder um die Osterzeit rum gemeinsam in den Urlaub geflogen.
Ich glaube, ich hätte dich tatsächlich noch ein bisschen jünger geschätzt als 26.
Du, ich werde immer jünger geschätzt. Schätz mich mal heute. Ich meine, du kannst ja rechnen.
Ja,
ne?
Jetzt musst du bist ja fast.
Jetzt wird es natürlich echt eine Fangfrage. Ne? Ich löse es schnell auf. 51, ja.
Das ist ja schon krass.
Das soll jetzt kein Spoiler sein. Also bitte nicht abschalten. Aber man hat mich schon immer.
Das ist ja cool.
Man hat mich schon immer auf, also 10 Jahre jünger geschätzt, ja, außer als ich 9 war. Und das ist also wirklich. Das ist immer so geblieben und mittlerweile feiere ich das, weil ich ja so mein Thema, was ich so auf die Bühne bringe, ist ja Resilienz. Also so wie ich mich, ich sag mal, fit halte, so im weitesten Sinne, auch mental. Mhm. Da ist das jetzt gut. Früher war das immer richtig Mist, aber da kommen wir auch gleich noch drauf. Ich bin jetzt, genau, glatzköpfig und früher hatte ich Haare, war jung, dynamisch, erfolgreich, hatte so meinen ersten Job gestartet und ich war total workaholic und wollte voll durchstarten. Alles auch ziemliche Kompensationsthemen am Start. Also ich habe eigentlich voll mit Komplexen aus der Jugend raus, irgendwie zu dünn, zu dies, zu das, zu große Ohren und weiß ich was alles. So mit so einem Anerkennungsding bin ich voll reingestartet, dann in ey, über Leistung geht's und habe mich dann überschlagen mit irgendwelchen tollen Abschlüssen und weiß ich, in Rekordzeit irgendwelche Studien da abgeschlossen. Und dann bin ich in so eine super Beratungsschmiede rein, so eine Managementberatung in Luxemburg war das. Ich habe viel international gemacht, war viel im Ausland unterwegs und ich erzähle das deswegen. Ich bin erstmal wirklich bis an den Rand meiner Leistungsfähigkeit gegangen und dann habe ich mit meinen Eltern telefoniert, nachdem ich so 2 Jahre im Job war ungefähr, 2000 und dann ziemlich urlaubsreif auch schon war und dann habe ich, wie Mütter so sind, ja, die hat gesagt, so Mensch, irgendwie so vielleicht mal so ein bisschen auftanken oder so. Mein Vater war konkreter und hat gesagt, komm doch einfach mit, wir machen Tauchurlaub in Malaysia auf einer ganz, ganz tollen kleinen Insel. Ist ein super schöner Divespot, hat das so beschrieben, Top 10, das gibt's immer Meeresschildkröten und. Und dann dachte ich ja, ey, was für eine Gelegenheit, meine Eltern wieder zu sehen, mal abzuschalten und so. Und so kam es dann, dass wir dann diesen Urlaub gemacht haben und nach Malaysia geflogen sind. Ja.
Immer wenn mir jemand sagt, ja, über Leistung kompensiert und auch sehr erfolgreich, dann interessiert mich natürlich ein bisschen, wie sind die Eltern?
Die sind 2 Lehrer erstmal. Mhm. Also das ist schon. Ich war nicht so besonders gut in der Schule. Ich glaube, das größte Ding für mich war, ich wurde zu früh eingeschult. Also wenn ich so ein Ding sagen müsste, wo ich dachte, das fand ich nicht so cool in meiner Kindheit, dann war das, ich war schon als 5-Jähriger eigentlich jünger, als 5-Jährige sind. Ich war immer sehr verspielt, sehr albern und so. Und dann bin ich noch zu früh eingeschult, alle eh schon älter und dann noch ein Jahr drauf. Und ich habe einfach nur die Rolle des Klassenkaspers so abgekriegt. Und das war so undankbar. Und ich habe es versucht, immer noch mehr und mehr. Und das hat mich in so eine Außenseiterrolle reingebracht und das hing mir ziemlich nach, bis so ins Gymnasium rein. Und dann habe ich irgendwann das Ding in so eine Richtung gedreht, wo ich dann über Anerkennung, über Leistung sozusagen, also so der Durchstarter und so weiter, hatte eine coole Freundin und dann ging das so in die andere Richtung. Da bin ich völlig workaholic-mäßig.
Ich weiß, was du Roman jetzt sagt.
Hast du, nee. Ich habe eine Anschlussfrage. Wie viel Druck hast du in so einem Lehrerhaushalt gespürt als Kind, was ja auch weiß, ey, vielleicht ist das ja alles ein bisschen zu früh, zu schnell?
Wie war es eigentlich? Ich hatte nicht so viel Nachhilfe. Also ich hatte Druck durch viel, die wollten immer, dass ich viele Hobbys mache. So, das war immer so, ich wollte Schlagzeug spielen, aber wenn ich Schlagzeug spiele, dann muss ich erstmal Flöte, damit ich auch Noten lerne. So dieses, ne? So immer so ein bisschen, so also schon ein bisschen das eine oder andere an Bedingungen geknüpft, aber es war nicht so dieses, ich muss jetzt gut in der Schule sein, ich muss nur durchkommen. Ich war halt immer so ein mieser Dreierkandidat. Und das war für die okay, wenn ich nicht sitzen bleibe. So, ne? Das musste jetzt nicht sein. Aber es war nicht so ein Drill, dass ich ein Superschüler sein musste. ich habe trotzdem irgendwann beschlossen, ich will ein Einser-Abi machen und das habe ich dann irgendwie auch durchgezogen.
Mhm. Okay, verstehe.
So. Du hast die Frage sehr schön beantwortet. Sie haben sehr viel mehr über dich gelernt. Deine Eltern immer noch nicht ganz so. Ich weiß, es ist auch schwer, so dann in der Öffentlichkeit irgendwie jetzt über die Eltern zu reden, das und das. Aber ich suche natürlich schon so, weil der Lösungsansatz zu sagen, hey, guck mal, wir haben unseren Sohn, den sehen wir jetzt gerade wenig und uns kommt vor, als würde der gerade ein bisschen vergessen zu leben. Mhm. Und sehr viel zu arbeiten, spricht ja für sehr aufmerksame Eltern, die auch nicht nur auf das schauen, was du nach Hause bringst an Erfolg oder nach außen repräsentierst, sondern wie es auch in dir ausschauen könnte. Mhm. Aber gleichzeitig das, dass du es überhaupt machst, muss ja auch eine Ursache haben. Und ich versuche noch diese Diskrepanz zwischen den beiden Polen so auf irgendwie zu verstehen. Dass du so viel arbeitest, dass du dich so sehr über Leistung definieren wolltest.
Ey, das war der super Kick. Also stell dir vor, ich war immer so völlig Außenseiter und dann Überflieger. Das war so einfach irgendwie cool. Und ich wollte halt immer daran anschließen. Also es ging so plötzlich so wahnsinnig los mit diesem Einser-Abitur. Und dann habe ich immer jedes Studium schneller und besser abgeschlossen. Das wurde immer wahnwitziger. So mit hat es noch nie gegeben, so einen Abschluss. Und irgendwie, also so ganz crazy irgendwie. Und das war für mich immer so, ich kann noch einen Ticken weiter. Und dann dieser Arbeitgeber, der irgendwie so auch so ein bisschen Prestige ausstrahlt. Mhm. Und ich war immer so, und was machst du so? Ich bin Berater bei PwC. Das war für mich irgendwie so, also ich war ein Yuppie so, ja? Ganz klar, so mega stolz, dann im Flieger, Rollkoffer so, Anzug, dann wichtig da. Also ich war ja ein Greenhorn, ja, also muss man ja jetzt mal einordnen. Ich war ja kein Unternehmensberater, ich kann das solche ein Unternehmen beraten, das nie geleitet habe oder so, ja. Mhm. Also, aber ich war halt so, ich sag mal, in einem Umfeld, was so Hilton-Hotel-mäßig, und da war ich mega stolz drauf eine Weile. Mhm.
Also gerade in diesen Kreisen, so Yuppies, die viel von sich halten. Welche Konsummuster hast du zu der Zeit an den Tag gelegt?
Gute Frage. Ablenkung. Also ich habe eigentlich immer irgendwas gemacht. Ich habe irgendwie nie wirklich mal durchgeatmet. Ich habe am Wochenende immer vollgestopft mit irgendwas, also ganz schnell alle Hobbys durchdekliniert, habe 1000 Instrumente noch gespielt, 1000 Leute getroffen, bisschen Fitnessstudio, bisschen irgendwo Kurzreise gemacht. Ich war immer auf Action. So. Mhm,
ja. Sagt dir der Begriff High Sensation Seeking was? Kannst du damit was anfangen?
Ich kann es mir vorstellen, aber ich kenne den jetzt nicht irgendwie professionell. Oder
so. So, also schon mal Fallschirmspringen gewesen?
Du? Ja, aber einmal. Also,
okay, aber gut.
Jeden Samstag.
Okay, ich nehme es mal noch ein bisschen mit. Einmal in der Woche. So, nur einmal. Genau. Heute. So, also. Okay. Wir nehmen es mal mit. Ich komm später auch wirklich drauf, warum mich das so interessiert, weil ich habe recht viel Material von dir angeschaut. Aber weiter in der Story, gerne.
Okay, jetzt. Du schaust jetzt in dieses Rohr. Eigentlich sind wir noch genau da, ne?
Nein, wir sind beim Urlaub. Wir sind noch da. Wie kommt es überhaupt dazu? Mama und Papa sagen, hey, es wäre doch mal Zeit, lass uns doch zusammen in Urlaub fliegen. Und hier dieser tolle Tauchtrip steht an. Hattest du einen Tauchschein schon oder musstest du dafür einen machen? Okay.
Nee, ich hatte einen, bin auch echt guter Taucher, kann ich sagen.
Cool.
Also ich bin da so, unter Wasser fliege ich, ja. Das ist so wirklich so ein Einatmen geht's hoch, Ausatmen geht's runter. Also beste Meditation lieb ich, also wie ein Fisch unter Wasser. Also das konnte ich wirklich voll genießen und da ist alles, was man sich vorstellen kann, so.
Okay, also war das erstmal eine sehr schöne Idee deiner Eltern und nichts, wo du sagst, so, boah, gar keinen Bock, mache ich euch zuliebe, sondern das war eigentlich dein Ding.
Hat mich super gefreut. Es war jetzt nicht so ein Mann, wir haben dich lange nicht gesehen, komm mal mit, so war es nicht. Hab mich schon richtig drauf gefreut. Auch abschalten war mal echt gut, aber es kam anders.
Wann war der Wendepunkt?
Das wird jetzt spannend. Also da können wir ein paar wählen. Also erstmal, das war dieser Moment wirklich am Strand, wo es total plötzlich gekippt ist. Klingt so plakativ, aber so war es. Vom Traumurlaub in einen absoluten Albtraum. Also so die Gegensätze können extremer eigentlich nicht sein. Von Cola rum in der Hand, auf dem Sonnenuntergang, hier Konsummuster, ne? Ich weiß nicht. Wirklich da in diesen Sonnenuntergang geguckt und dann auf einmal passiert was ich überhaupt nicht verstanden habe halt, ja. Und dann hieß es go, go, go. Die haben auch Police gesagt, so, ne. Und dann hat da auch einer so ein Polizei-T-Shirt. Das war also so total verrückt, ja. Also, und dann haben die uns da den Strand runtergetrieben, gar nicht so weit, wo zwei kleine Fischerboote waren. Und dann haben die uns da reingezwungen mit Waffen.
Wer war das denn? Kannst du uns in die Situation noch einmal mit reinnehmen?
Also wir sitzen auf so einem Sunset-Deck. Also das ist so eine Insel, die war Robinson Crusoe-mäßig klein. Da kann man in 20 Minuten rumlaufen mit den Füßen im Wasser. Also so ganz klein, paar Bungalows drauf. Da gibt es eine Schildkrötenzuchtstation, also wo eben besonders geschützt ist. Und da können vielleicht 20 Leute auf die Insel überhaupt, ne? Und die haben alle mitgenommen. Also alle, die da waren, plus eben noch Leute vom Hotel. Und die, die da kamen, am Ende wussten wir, das war unübersichtlich alles, aber es waren 18 Typen, die alle teilweise maskiert, manche im T-Shirt, manche im Polizeit-T-Shirt, manche irgendwie so Camouflage-Hosen. Es war so ein bunter Haufen, hätten Fischer sein können, hätte irgendwie so eine Dorfmiliz sein können, es hätte alles sein können. Wir wussten es einfach nicht. Und dann war nur irgendwie klar, so vom Habitus, sage ich mal, also Police, fühlte sich wirklich nicht so an wie Freund und Helfer, war also wirklich eher so einfach fremd auch, ja. Mhm. Also so, und dann halt, die hatten alle möglichen Waffen, also meistens ziemlich großkalibrige, so Schnellfeuerwaffen, die unten noch so kleine Granaten abschießen und so. So Zeug hatten die dabei, so überall, so wie man es so kennt von Piraten, so Patronengürtel. Und dann sind wir da so zwischen den Bungalows am Strand runtergegangen und dann ins Wasser rein.
Ich muss jetzt einmal dazwischen fragen. Du erzählst das so toll, aber bevor wir jetzt zu schnell durchgehen. Du sitzt eigentlich an diesem wunderbar malerischen Strand mit deinen Eltern. Es sieht aus wie in einer Postkarte. Es ist eine kleine malaiische Insel. Ich stelle mir das so vor, als würde man sich gerade aufgrund dieser Kleinheit der Insel eigentlich besonders sicher fühlen, weil was soll da schon passieren?
Genau.
Und dann wirst du plötzlich aus dem Moment gerissen. Kannst du dich erinnern, was dein erster Gedanke war, als diese Gruppe gestürmt ist zu euch? Weil mein erster Impuls wäre, das ist eine Verarschung hier, versteckte Kamera. Also ich wüsste gar nicht, ob ich es direkt ernst nehmen würde. Wie war das bei dir?
Ja. Das wirklich total Verrückte war, dass mein Vater das so pointiert noch auf, also so gesagt hat. Der sagte, wir sitzen da und es war so cheesy. Es lief nur keine Musik. Alles andere war wirklich so dieses... Ist das nicht ein Geschenk, so einen friedlichen Ostersonntag hier verleben zu dürfen?
Das war auch noch Ostersonntag.
Das war sein Satz. Bam. Das war so richtig so klack. Und da rein entspannst du dich und denkst so, ja, guckst du, ne? Also so wirklich und so ein bisschen, ich muss vielleicht noch ein Detail sagen, was entscheidend war. Es war so, dass wir geguckt haben, wie die anderen vor uns waren, so Taucher, die zum Nachttauchgang unter Wasser gegangen sind. Und das war die ursprüngliche Idee, zumindest von meinem Vater. Der sagte, lass uns doch noch einen Tauchgang machen. Und das war, wo ich gesagt habe, ich bin echt, also wir haben schon ein paar Mal getaucht an dem Tag und ich wollte einfach mich entspannen und habe gesagt, lass uns einfach easy, gemütlich den Abend da mal sitzen, Sonnenuntergang mal runterkommen so und nicht noch einen Tauchgang. Und wir gucken den anderen Tauchern zu, als die unter Wasser gehen und in dem Moment, wo die abtauchen, im Dunkeln verschwinden, da auf einmal bricht Panik hinter uns aus. Da drehe ich mich um. Und Nina, der erste Gedanke, wenn ich den irgendwie packen kann, also das Erste, was ich gesehen habe, war dieses Rohr, wo ich dachte, hä? Also das war so weit weg.
Surreal.
Und dann habe ich irgendwann klargekriegt, also mit diesen ganzen Police und so. Ich glaube, das war so wie beim Unfall, so dieses alles so Echo, Zeitlupe, irgendwie so strange, ja. Und dann habe ich irgendwann diesen Gedanken gehabt, dass ich, oder vielleicht die Hoffnung eher, dass ich dachte, vielleicht rauben die uns einfach nur aus. Mhm. Einer hatte schon so meine Sonnenbrille aufgezogen, ja, also nach dem Motto, hier, gib mal. So. Und dann dachte ich, okay, dann nehmt das Zeug und verschwindet wieder. Und mein Vater war noch extremer. Der hatte, und das hat er mir später erzählt, und das fand ich noch verrückter, dass wir mitgehen mussten. Der hat seinen Drink abgestellt auf der Veranda von unserem, wir sind so an unserem Bungalow vorbei und er hatte gesagt, hoffentlich sind nachher keine Mücken drin. Der dachte auch, das ist schnell vorbei und ich dachte, ey, das ist jetzt so eine Aktion, 10 Minuten, die sind wieder weg und nachher holen wir uns unsere Drinks oder so und stoßen auf diese völlig verrückte Geschichte an.
Jetzt eine Sache, die klingt jetzt vielleicht wieder irgendwie komisch und so, aber tatsächlich habe ich ja schon öfter in meinem Leben Situationen erlebt, dieser, nicht genau das natürlich, aber dieser von der Qualität her, was jetzt passiert, nämlich deine Realität, die gerade existiert hat, wird jetzt nicht mehr existieren. Und sie wird mit Waffengewalt, beziehungsweise sagen wir einfach Gewalt, verändert. Also dir wird eine neue Realität übergezwungen und du warst eigentlich gar nicht darauf bereit. Du hast weder die richtigen Kleidung an, um jetzt überfallen zu werden, noch so, weißt du. Und das ist ja jedes Mal so, wenn die Polizei deine Wohnung stürmt, was mir öfter passiert ist, ich bin auch schon überfallen worden, ich habe das erlebt. Und deswegen weiß ich, in solchen Situationen gibt es eigentlich, es gibt richtigere und falschere Verhaltensweisen, die man natürlich jetzt nicht verlangen kann. Zum Beispiel als kleinen Tipp, zuerst gucken, auch was Leute machen, wie das Personal zum Beispiel, wie verhalten sich Leute, die dort herkommen. So, ne? Also wenn die das ernst nehmen, dann wisst ihr, das ist ernst. Dann ist es auch keine Polizei. Ja. Das kann man da vielleicht so ein bisschen einordnen. Das nächste tatsächlich, was ich gemacht hätte, und das klingt so blöd, ich hätte wahrscheinlich versucht, schon Sachen an mir zu verstecken. Ne? Mhm. Also irgendwie so darauf mich schon sofort zu halten. Ich wäre auch auf einen Raub sofort gekommen. Was ich nicht gedacht hätte, weil ihr habt ja die Boote nicht gehört, ne?
Ja.
Ihr wusstet nicht, dass Boote im Spiel sind. Und das ist nochmal ein kompletter Gamechanger, wenn du die siehst. Also es ist wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil ich so, im nächsten Moment schaut man, wo sind die Leute, die ich liebe? Wo ist meine Mutter?
Ja.
Wo ist mein Vater?
Ja. Die saßen ja neben mir.
Oh mein Gott.
Gibt es Menschen, die die Situation frühzeitig erkannt haben und geflüchtet sind?
Ja. Ja, es gab wenige, die geflüchtet sind. Es gab zwei Amis, die sind sogar noch unter, also die hatten schon so eine Exekutionssituation, die waren schon fast auf dem Boot, sie war halt adipös, die konnte nicht schwimmen, die war total panisch und es war halt so, die konnten ja auch nicht irgendwie da jetzt packen und ins Boot schmeißen oder so, sondern die ließ sich im Wasser fallen und da war sie dann. Und dann kam ihr Mann zu ihr und hat auch gesagt, ich bleib bei meiner Frau, und die haben beiden so die Waffe schon an den Kopf gehalten und gesagt, geht jetzt auf das Boot. Boah. Und die haben es durchgezogen und im Nachhinein kann man sagen, ja logisch, die wollten ja keine Schüsse abgeben, ja, weil die sonst wäre ja sofort Polizei da gewesen, die hatten ja noch einen langen Weg vor sich, da kann man alles nicht wissen, ne? Also ich habe nur die ganze Zeit gedacht, hoffentlich, ey, kommt rein.
Kann die auch erstechen. Darauf kannst du es nicht ankommen lassen, dass du in der Situation, ja.
Aber das war so wirklich, also das hat es nochmal so auf den Punkt gebracht und dann sind wir in diesen Booten da gelandet, also sind in die Boote gegangen.
Und die Schnorchler, die noch ins Wasser getaucht sind, wurden die rausgefischt oder hatten die wirklich quasi, als die wieder hochkamen, wo sind denn alle?
Ja, genau. Die kamen hoch und dachten, hoch, alles leer.
Was?
So, ne? Das es gab noch so ein, genau zwei, die haben sich in den Büschen versteckt. Ja, völlig. Ja.
Das Weirdeste dabei ist ja, dass ihr eigentlich diesen Nachttauchgang gemacht hättet.
Ja. Und das war erstmal dieser erste Wendepunkt, ne, Nina, wenn du sagst, was war denn der Wendepunkt?
Mhm.
Das war für mich ein Wendepunkt. Ich war jetzt erstmal die ganze Zeit in diesem Film, ey, wie oft, wie wir saßen auf diesen Booten. Wir haben die Motoren angeschmissen, wir fahren raus in die Nacht und wir haben keine Ahnung, wer die sind, was die von uns wollen, wo die Reise hingeht. Und ich hatte lauter Szenarien. Und wir durften auch irgendwann untereinander sprechen mit auch Hotelgästen, die ich gar nicht kannte oder so, die dann neben mir gelandet sind. Und dann so hat man halt Szenarien ausgetauscht. Ich dachte die ganze Zeit, die fahren uns raus, schmeißen uns ins Wasser, wir schwimmen zurück und in der Zeit haben die einfach die anderen die Bungalows leer gemacht. Das war mein Szenario. So, und dann sind wir gefahren.
Nach einer Stunde so.
Und gefahren. Und dann irgendwann, genauso irgendwann, damn. Ne? Ich dachte auf jeden Fall dann irgendwann, verdammt, echt, es geht um uns am Ende. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, wer weiß, wo das jetzt hingeht und wie das endet. Und dann kam diese Reue, dieser Gedanke, ey, wie verrückt ist das? Hätten wir den Nachttauchgang gemacht?
Ja.
Die sind noch da, die sind einfach unter Wasser. Noch in dem Moment, wo wir da auf dem Boot sitzen und ich die Gedanken habe. Und das ging ewig. Und der eigentliche Wendepunkt kam, als ich dann irgendwann mal in eine andere Richtung wieder gedacht habe.
Mhm.
Auf dem Boot.
Und zwar?
Willst du wissen, wie das war?
Unbedingt.
Ich gehe nochmal ganz kurz zurück zu meinem Leben vor dieser Entführung. Das war nämlich so, ich war schon an einem Punkt im Leben, wo ich gemerkt habe, irgendwie so geht's nicht weiter. Also ich war sehr, sehr ausgebrannt. Mein Privatleben war ein Chaos. Ich hatte lauter Affären. Ja, alles, was irgendwie da cool war, aber mich auch irgendwie... Ich hatte keine richtige Beziehung. Ich war irgendwie einfach irgendwie hyper so in der Zeit. Und ich habe gemerkt, das geht nirgends hin. Ja, das geht nirgends hin.
Du hast ja schon gesagt, eine Menge Fluchtmechanismen, immer Ablenkung, Freundin, das spielt ja alles auf das gleiche Konto ein.
Ja.
Rum, Cola habe ich schon gehört. Hast du noch andere Substanzen zu der Zeit benutzt?
Ich habe immer sporadisch geraucht und immer so Bier, Wein, aber nie extrem, aber immer ein bisschen.
Mhm, verstehe.
Aber ich habe sonst keine, also ich habe immer, habe mal Joints probiert, aber mehr so in der Schulzeit und das war nichts für mich, da war mir immer schwindelig.
Ich meine, du hast ja eh schon auf Kante genäht, dein Alltag, warum sollst du da noch, ne?
Also genau, ein Kick jagt ja eh schon.
Ja gut, leistungssteigernd wäre das gar nicht so, das wäre jetzt überhaupt nicht abwegig gewesen. In dem Umfeld, das wäre jetzt gar nicht, überhaupt nicht abwegig, aber ich hatte tatsächlich da keinen Kontakt.
Genau, ich würde sogar sagen, da ist das Typische passiert, der Ort, an dem du warst, du bist ja eher in einem Kleinstadt aufgewachsen, ne? Sogar vielleicht, ja. Ne? Dass ja. Wenn dort jemand gewesen wäre, der zu ja. der Zeit dir was hingelegt hätte, hätte ja. es sein können, dass das wäre, was dir gefallen hätte. So kann ich mir gut vorstellen.
Total.
Weil alle anderen Sachen, die du gemacht hast, deuten schon darauf hin, dass diese aufputschenden Substanzen dich wahrscheinlich erreicht hätten.
Dopamin, gib ihm.
Dopamin, gib ihm. Jetzt, okay, weiter.
In der Zeit habe ich irgendwann, war ich mal in einem Hotelabend so total cool, alle finden, ey, also eigentlich müsste man sagen, er hat es doch geschafft, ja. Hilton Hotel, Rollkoffer, wichtiger Anzug. Ich so komme irgendwie nachts völlig abgekämpft von so einer Beratungsgeschichte da zurück. Habe ich irgendwann gemerkt, ey, das geht nicht gut, so, das geht so nicht weiter. Ich muss irgendwas ändern im Leben, ne? Weil ich so gespürt habe, am Ende bin ich das gar nicht. Also nicht, was ich inhaltlich gemacht habe, hat mich einfach nicht interessiert. Ja, also so irgendwie, es ging im Bankenbereich, sehr abstraktes Zeug, Prozesse machen, viel Zahlen und so. Und ich habe auch irgendwie auch nicht die richtige Beziehung so auf die Kette gekriegt. Und da habe ich gemerkt, das geht so nicht. Und ich wusste aber auch nicht, was ich machen soll. Ich war ziemlich so orientierungslos im Leben. Und ich habe dann wirklich für mich, ich glaube, es war wörtlich, ja. Ich habe irgendwann gesagt, lieber Gott oder liebes Universum, gib mir so einen Wink des Schicksals. Wow. Gib mir irgendwie, es ist irgendwie, also egal was, auch wenn es jetzt erstmal doof ist oder so, aber mach irgendwas mit meinem Leben, dass ich eine Richtung kriege, die sinnvoller ist als das, wo ich gerade immer tiefer so reinrutsche. Ne?
Da hat das Universum dir aber ein deutliches Zeichen gesendet.
So, und jetzt sitze ich auf diesem Boot, ja, und ob das jetzt die Antwort war oder nicht, aber ich hatte diesen Gedanken einfach, wo ich dachte, pfah, vielleicht ist das hier dieser Wink des Schicksals, vielleicht ist das jetzt gerade die Antwort auf meine Frage. Das war ein Gedanke und ich kann dir nicht sagen, ob es so war. Ja, ich hatte aber den Gedanken und das war so, wo ich dachte, na, es macht potenziell irgendeinen Sinn in meinem Leben. Es kann eine Richtung nehmen. Und dann hatte ich eben immer noch super Todesangst. Das war nicht weg, das war nicht cool und so. Mhm. Wobei es gab eine Sache, die cool war, das muss ich auch gleich noch sagen. Mhm. Aber ich hatte ein bisschen Neugier. Ich dachte irgendwie, jetzt gucke ich mir das auch an. Jetzt gucke ich mal, was da so liegt und wie ich das einordnen kann. So.
Kannst du uns kurz mitnehmen, wie andere Menschen bei dir im Boot?
Ja,
also wenn
die
ihr
Stimmung.
Schon gesprochen habt, wie war die ja. Stimmung? Wie war, weil das, was du gerade geschildert ja. hast, da kommen wir jetzt noch ein paar Mal werden wir da drauf kommen. Das ist sehr, sehr, sehr besonders, meiner Meinung nach. Mhm. Wie war denn die Stimmung der anderen?
Also erstmal, ich habe festgestellt, jeder reagiert völlig anders und es kommt auch immer darauf an, wie die anderen reagieren, in welche Rolle man selber rutscht. Mhm. Es gibt nie, von 10 Leuten sind nie 10 panisch. Eine bleibt ruhig. So, das ist automatisch, es gibt immer so. Und die Frage ist, also wäre ich mit Elite-Soldaten entführt worden, wäre ich wahrscheinlich irgendwie so der Schwächste, der Panischste und der Ängstlichste gewesen. Und so war es eher so, dass andere noch panischer waren. Das bringt einen selber in die Ruhe. Aber es war, neben mir direkt saß ein Finne, der hat total geheult. Das war sein Mechanismus irgendwie. Der hat es einfach rausgelassen. Tränen, Tränen, Tränen. Und meine Mutter hat wirklich seinen Kopf auf den Schoß genommen und ihn gestreichelt. Die war da in dem Moment so in ihrer eigentlich starken, das ist eigentlich eine Powerfrau gewesen. So. Und die war da auch in dieser, hat ihre Rolle gehabt und so und hat gesungen, also so auf dem Boot, Gloria in Excelsis Deo, also ziemlich pathetisch sogar, ja. Kann man jetzt drüber denken, wie man will. Es war ihre Art, es hat mich mega genervt, aber es war ihre Art und sie hat, ja, so, es war einfach so, jeder auf seine Weise und dann war da eine ganz, ganz komische Schicksalsgemeinschaft da auf 2 Nussschalen 20 Stunden übers offene Meer.
20 Stunden? Ich würde gerne mal versuchen, die Perspektive kurz zu wechseln, weil wenn ich Leute entführen würde, dann würde ich die Situation kontrollieren wollen. Und wenn die dann auf einmal anfangen zu singen, laut zu sein und so, das würde mich nervös machen. Welchen Eindruck hattest du von den Entführern? Man muss es ja sagen.
Ja, waren Entführer, muss man sagen. Also die waren auch wieder alle anders. Ja, also manche fanden das doof. Die haben dann mal irgendwie auch mal böse geguckt. Andere waren vergleichsweise von der Mimik so freundlich, haben gesagt so, ja, alles okay. Und man hat halt geguckt, was geht. Ne? Und das viel, also die mussten da nicht viel kontrollieren. Wir waren irgendwo, das war überfüllt komplett mit Leuten. Es waren überall Benzinkanister, das war so ein Hinweis auf eine lange Fahrt. Es war total eng, es wurde irgendwann super dunkel, es war, die Gischt ging so über die Kanten rüber, es war echt uselig, ja, und wir saßen da alle zusammengedrängt und alle mussten mal pipi und es gab keine Toiletten an Bord. Also das war schon schwierig genug, Da musste man nicht viel kontrollieren und okay, die wussten, okay, da springt keiner mehr ins Wasser.
Also die Situation ist 100% kontrolliert von den Entführern. Du könntest ja nicht mal die Kontrolle übers Boot übernehmen, weil du gar nicht weißt, wo du hinfährst. Also
das ist gar nichts.
Du brauchst nicht mal fest, um die Leute
überall auf dem Boot. Helfen Waffen an Bord und also das so, das ist so. Ja, aber wobei das Gefühl, Kontrolle zu gewinnen, das war da schon auch so ein Thema. Also gab es unterschiedliche. Einige haben versucht, Benzinkanister oder haben mit irgendwas scharfen Benzinkanister so ein Loch reingemacht und so, ja, damit wir irgendwann nicht mehr weiterkommen, damit man uns findet. Das war so die Idee. Deswegen hat es alles noch bestialisch nicht nur nach Pipi, sondern nach Benzin gestunken. Da war alles zu unseren Füßen. Also so war ein brenzlicher Mix, auf dem wir da saßen. So alles im Boot. Und
schon voll raucht einer.
Ja, also es war, man kannst du beliebig weiterspinnen, aber das war denen auch irgendwie egal. Das ist dann nicht die Umgebung, wo man sagt, so, oh, das könnte Feuer fangen. Also es hat wirklich, es war
20 so. Stunden. Ja.
Genau, bei 20 Stunden stelle ich mir jetzt auch die Frage, zum einen bist du in der nächsten Extremsituation mit fremden Leuten, die einen auch alle nerven und die man ja nicht alle um sich haben möchte, jetzt plötzlich in so einer Nussschale zu sitzen.
Ja.
Das stelle ich mir alleine schon grauenvoll vor. Also mich graut's schon, wenn ich in einem Hostel mit 18 Betten bin und da jeder macht, was er will. Das finde ich schon schrecklich und da bin ich dabei ja meistens freiwillig.
Warum und jetzt, machst du sowas?
Wieso machst du sowas? Bist
ja, ich habe mich mal bequatschen Leuten lassen. Lange Geschichte. Ist nicht mein Fall. Aber jetzt habe ich mich gefragt, während man da 20 Stunden rumschippert, ganz salopp, stellt man sich als Mann dann einfach hin und pinkelt vom Boot und als Frau, also was passiert da wirklich? Wie macht man das?
Ja. Das war tatsächlich so. Also das war ziemlich ungerechte Welt. Ne? So, ich habe mich irgendwann dann so, naja, es ist schwierig auf so einer Nussschale, aber es ging irgendwie so halbwegs im Stehen, so über die Bordkante zu pinkeln. Für die Frauen war es natürlich auch einfach noch viel mehr ein Schamthema. Ja? Also da irgendwie sich, also kannst dich ja nicht auf die Kante setzen und so und einfach unter sich gelassen. Ja? Also es war einfach so.
Absolut erniedrigend.
Ja, zumal kannst du weiterspinnen, alles, wenn du deine Tage hast und so weiter. Oh. Also so alles komplettes Programm,
Seekrank.
Nur vorbereitet, bist da
Seekrank.
Irgendwie in der,
in, ja.
Bist in der Badehose, wenn es gut läuft, im T-Shirt und sitzt dann da irgendwo. Ja.
Jetzt,
ja.
Du hattest ja keine Ahnung, die haben euch ja nicht gesagt, wo ihr hinfahrt. Aber es war eine der Inseln der auf den Philippinen.
Mhm, genau.
Also ein Teil der Philippinen. Jetzt steigt ihr aus dem Boot, seekrank, komplett zerstört. Und wahrscheinlich hat man euch jetzt erstmal ruhen lassen am Strand ein paar Stunden. Gemütlich schön hinsetzen, ein warmes Frühstück, eine kleine Fußmassage. Sehe ich das richtig?
Du, nicht falsch. Nicht ganz falsch.
Okay, also
Fußmassage, nein. Aber es ist so gewesen, wir sind da angelandet in so einem Mangrovensumpf, dann sind wir durch einen Schlick gewartet, waren völlig fertig, hatten fast nichts zu trinken da an Bord, hatten ja die eine Nacht so mit Gischt erstmal so gefroren, dann am Tag kam die volle Sonne ohne jeden Schutz. Ja, also du warst also erstmal auch gegrillt und dann ausgedörrt und dann sind wir da irgendwie noch an Land, haben uns die Füße da an den spitzen Steinen blutig gelaufen und dann sind wir echt einfach an Land gekrabbelt quasi. Und dann sind wir in so eine Hütte gegangen von einer Zivilistin. Das war einfach so eine Bambushütte, ja, so exotisch. Wenn man jetzt mal so alles im Hintergrund ausblendet, dann entbehrt das nicht einer gewissen Idylle auch, ja. Also so ein, die Strände, das, die Umgebung grundsätzlich mal irgendwie paradiesisch, ja. Dann diese Hütte und da hat man uns dann auch erstmal reingelegt. Und da haben wir tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube nicht, dass ich geschlafen habe, aber wir haben uns erstmal vorgestellt, zum Beispiel, wer sind wir eigentlich? Wir kannten uns untereinander gar nicht, ja. Haben erstmal so, Mensch, wer bist denn du? Wer bist denn du? Dann haben wir ein bisschen Reis zu essen bekommen. Das sollte dann auch so erstmal eine Weile die Nahrung bleiben und eben Wasser. Also das war erstmal so, die wollten schon, das war da wieder zu Kräften kommen, weil das, also es ging ja noch weiter.
Jetzt hattest du keine Schuhe, wenn du gerade gesagt hast, du hast dir die Füße an den Steinen blutig gelaufen. Ach du Scheiße.
Wir sind ja durch so einen Schlick gelaufen. Ne? Also ich weiß, also bei mir ging es noch, aber einer der Finnen, der hatte dann so richtig zwischen den Zähnen, so richtig wie so, also das war vielleicht auch eine Glasscherbe, keine Ahnung, aber es war so richtig ein tiefer Schnitt. Und mit dem sind wir dann nochmal, also so wie wir waren, durch den Wald gelaufen.
Fuck.
Wie ist so etwas mit Medikamenten, wenn Personen dabei sind, die Behandlung brauchen? Kann man da mit den Entführern verhandeln oder denen das irgendwie klar machen?
Ja.
Also wie lief das ab mit Hygiene, Medikamente, gegebenenfalls? Manche Leute brauchen ja auch Insulin oder andere Dinge im regelmäßigen Takt.
Danke für die Frage. Das wäre, ich kann nicht sagen, wie man das so, ne? Ich kann immer nur so über unseren Fall und meine Wahrnehmung sprechen. Und trotzdem war es so, das hätte in dem Moment, die hätten ja das gar nicht leisten können, selbst wenn sie es gewollt hätten. Die haben es nicht drauf angelegt, jetzt uns irgendwie da tot zu machen oder leiden zu lassen, weil wir waren ja so ihr Faustpfand, die wollten ja was mit uns. Mhm. Ne? Aber die haben halt, also ich sag mal, in der Welt zählt Menschenleben auch nicht viel. Außer jetzt unsers wegen, ne? Weil die dann irgendwann Lösegeld für, gefordert haben. Aber Das wäre einfach schief gelaufen, ja. Und also es gab jetzt eben nicht den Insulinfall, es gab nicht, es gab schon einige, die es gewohnt waren, irgendwas zu nehmen, und das war dann halt Mist. Aber das haben sie überlebt, ne? Es gab nicht den Todesfall.
Sind wir mal ganz ehrlich, in so einer Extrem, das ist ja eine Extremsituation.
Ja.
Ey, also wenn das jetzt kein lebensnotwendiges Medikament ist, ne, dann ist, ey, du willst überleben. Der Fokus ist doch ganz woanders.
Also, aber wenn du Blutdrucksenker brauchst, brauchst du einen Blutdrucksenker. Genau. Dann kannst du noch so sehr...
Ich sag ja gerade, wenn du überlebenswichtige Medikamente brauchst.
Also,
aber,
das ist reines so Glück.
Gab's nicht. Es kam aber relativ schnell so eine Doktorin rein. Anders jetzt, als man sie sich vorstellt. Aber das kann ich gleich nochmal erzählen. Also sie haben schon geguckt, dass wir irgendwie am Leben bleiben. Aber ich muss eins noch sagen. Das ist mir gerade noch wichtig. Und zwar, ich weiß, ich will nur überleben. Genau das ist der Punkt, Roman. Also das war so... dieses totale, es gab nur noch eins. Und ganz ehrlich, das war, innerlich war das eine Befreiung. Das weiß ich auch noch auf dem Boot, wo ich dachte, ey, mein Leben, das ist gerade so simpel. Das ist so klar. Also diese, ich war vorher hin und her gerissen. Alle Türen standen beruflich offen. Auch irgendwie so beziehungsmäßig. Es waren so alles Möglichkeiten. Und ich war so gar nicht klar, was ich eigentlich will. Ich habe einfach mal alles probiert so. Ja, und dann auf einmal in dem Moment, ich musste mich gar nicht mehr entscheiden. So dieses, hey, wohin will ich mal gehen? Diese Orientierungslosigkeit, die war weg. Sondern ich wusste, es gibt eine Sache. Es gibt nur noch eine Sache, überleben. Und das Zweite ist irgendwie mit meinen Eltern, also dass ich irgendwie auch nicht allein bin. Es gibt kein Hängenlassen, sondern wir kommen hier zusammen irgendwie wieder raus. Und das ist an Klarheit nicht zu überbieten. Und das ganz ehrlich, das klingt immer für manche komisch, aber ich glaube, ihr versteht es. Ja, wenn ich sage, es ist eine innere Befreiung, wenn man in seinen Möglichkeiten beschränkt ist und diese Klarheit hat, worum geht's in dem Moment, und alles andere ist weg.
Ja.
Ich kann das zu 100% nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Ich war 9,5 Jahre lang Gefangener. Du warst Geisel. Als Gefangener hat man ganz klare Regeln, was von mir erwartet wird, was ich tun kann und was nicht. Es gibt kein Links und kein Rechts. Ich weiß für alle Fragen des Lebens, die auf mich zukommen, als Gefangener eine Antwort. Und als ich entlassen wurde, war das nicht mehr da, und es war wirklich sehr erschreckend. Mhm. Ähnlich als Geisel. Du wirst innerhalb der Zeit lernen, was von dir erwartet wird, was du zu tun hast und was nicht. Alles, was du daneben tust, ne, sind, also, aber diese Art, wie du damit umgehst, und ich möchte jetzt den Leuten jetzt vielleicht den Eindruck bekommen, weil du sprichst vom paradiesischen Strand. Klar sagst du auch, wie schlimm es ist, aber ich möchte jetzt eine Sache dazu sagen. Die Gruppe, die dich entführt hat, heißt Abu Sayyaf. Diese Gruppe ist Teil der Al-Qaida. Diese Gruppe hat vor einigen Jahren zwei Geiseln, eine Frau wurde direkt getötet und der Mann wurde danach vor laufender Kamera enthauptet, während er um sein Leben gebettelt hat, immer und immer und immer wieder mit einem Messer. Das ist die Gruppe, die dich entführt hat. Und nur weil jetzt hier der Marc sitzt und der Marc ein krasser Typ ist, so, ne, macht es diese Situation eigentlich, also ich will jetzt nur noch mal aufbauen, in was für einer Situation du eigentlich bist. Hast du den Fall damals mitbekommen? Wahrscheinlich, ne?
Also ich bin jetzt nicht so ein Entführungsfetischist oder so geworden, einer, der so ständig sich immer, ne, also ich weiß nicht, kann man das sagen, ist auch wieder doof.
Klar, doch,
also was ich meine ist, ich habe nicht so ein Ding, immer so Entführung. Ja. Es ist nicht so das Zentrum meines Lebens geworden. So. Aber so, ich habe natürlich, kriege ich sowas mit. Und aber was entscheidender war, wir haben damals mitbekommen, die haben uns halt ganz klar auch mit Enthauptung gedroht. Das war erstmal so. Und uns war völlig klar, dass die 100% ernst meinen, weil die zur selben Zeit dieselbe Gruppe, eine andere Geiselgruppe, alle umgebracht haben.
Okay. Oh, okay.
Also es war und wir klar, wussten das will ich ganz genau, okay. Das ist also...
Das ist hier keine Show,
Das ist keine Show, und es war von Anfang an, also in jedem Moment absolut lebensgefährlich. Ob das Benzin auf dem Boot ist, wo sich Leute eine Kippe anzünden, ob das giftigste Tiere sind in der Umgebung, ob das, wir waren im Guerillakrieg, mittendrin, wir wurden mit Artillerie beschossen. Es war also so, es gab so viele Fasttode. Wir hatten alle möglichen unbehandelten Krankheiten. Meine Mutter ist fast gestorben. Mein Vater hatte eine Bauchspeicheldrüsenentzündung komplett, also weggetreten, nicht mehr da, Herzschlag fast nicht mehr da. Also alles so wirklich ganz extrem. Also das ist, ja, stimmt. Manchmal muss man das dazu sagen nochmal. Und nichtsdestotrotz ist die Reaktion manchmal ganz wichtig, genau da nicht nur reinzugehen, sondern auch. Aber nicht nur.
Wie hat sich die Stimmung innerhalb der Gruppe in den Tagen entwickelt? Also gab es tatsächlich da auch Situationen, dass du manche Leute total blöd fandst, nervig fandst oder besonders, haben sich Freundschaften entwickelt?
Beides, ne? Aber eben, also nicht nur Freundschaften. Also es ist weder so, dass wir total zusammengeschweißt und so eine Einheit, ne? Es gab natürlich Konflikte, das ist auch ganz wichtig übrigens. Wir sind so zum Team geworden, weil wir ein paar Konflikte auch tatsächlich auflösen konnten. Klingt jetzt irgendwie doof, aber ist tatsächlich, ich bin überhaupt kein Konflikttyp. Ich bin sehr harmoniefreudig und habe da gelernt, es gehört dazu und ist wichtig. Aber das war, wir haben uns da auch voll gestritten. Aber
kannst du einen Konflikt schildern? Nur kurz so ein bisschen, was ist ein typischer Konflikt?
Also einer hat sich zu viel genommen. Wir hatten irgendwie nur Reis gegessen. Dann gab es einmal so Sardinen für jeden eine. Einer hat sich zwei genommen. Der hatte noch Tiernamen. Der war komplett gemobbt quasi. Und dann haben wir das aber aufgelöst und rausgefunden. Wir sind auch alle anders. Ja, also so, der eine braucht mehr Essen, der andere braucht irgendwie Ruhe, müssen alle ruhig sein. Irgendwer braucht mehr Platz, wenn er sich da in diesen Bänken Geschichten da auf den Rücken legen will und so. Jeder hat so ein bisschen andere Bedürfnisse. Und das haben wir tatsächlich aufgelöst und wussten, danach sind wir als Team besser als vorher.
Das war gerade für mich jetzt nochmal der Oberhammer. Weil ich Gruppenzellen halt kenne und so dieses, auch der Gedanke, jeder braucht dasselbe oder jeder kriegt dasselbe, halt einfach nicht funktioniert.
Das ist auch
so,
danke,
weil dem einen ist halt diese zweite Sardine, bedeutet dem so viel mehr als mir. Ja. Weil, ne, und dafür bedeutet mir, wie du es gesagt hast, das war, oh, danke sehr.
Das ging ja eine ganze Weile. Ab wann habt ihr versucht, weil ich glaube, dass das Logischste ist, wir sind alle Menschen, ab wann habt ihr versucht, eine Bindung zu den Menschen aufzubauen, bei denen ihr dort seid?
Danke. Danke, Roman. Dafür liebe ich es, bei euch zu sein. Ja. Und das war genau irgendwie Vorfreude und Hoffnung und ja, dass mal andere Fragen gestellt werden. Weil es ist tatsächlich, die Annahme ist immer so, ich werde sonst immer gefragt, und hattet ihr das Stockholm-Syndrom? So, das ist der Klassiker.
Ach,
ja, dann bist du erstmal krank, ja. Du bist halt krank, wenn du sozusagen mit deinen Peinigern kooperierst. Also erstmal wird das in jedem Training, ja, Krisentraining, wirst du gesagt, also versuch nicht Leute, das waren ja Hunderte und Tausende um uns rum, alles schwer bewaffnet, da ist Krieg. Da fange ich doch nicht an, die irgendwie, da muss ich schon irgendwie ein bisschen kooperieren, ja. Und außerdem sind es auch alles nochmal Menschen, ja. Wenn ich jetzt anfange zu differenzieren, dann steigen viele aus und sagen, siehste, Stockholm-Syndrom, der sympathisiert mit seinen, nee, ich sag nur, das sind alles nur Menschen. Das gibt Sohn und Sohne. Nicht alle waren vom Charakter jetzt einfach per se schlecht. Die waren alle Täter. Die waren alle auf der falschen Seite und wir waren unschuldige Opfer, ja. Aber von hier aus, gibt es eine ganz bunte Grauzone von extrem fanatisch und das Bitterste, was man so an Terroristen halt sich vorstellt, bis hin zu hilfsbereit und verhältnismäßig freundlich den Umständen gegenüber, bis hin zu sogar wirklich unter anderen Umständen. Ich muss, sorry, wenn ich da jetzt so direkt, aber das ist wirklich, also. Wir haben natürlich mit denen kooperiert, ist doch logisch. Wir haben mit denen zusammen gelebt. Wir sind ja von dem Schiff, ich kürze das nur mal ab, sind wir noch 10 Stunden ins Landesinnere gelaufen, irgendwo hin, rein in den Busch. Kann man nach 30 Stunden an, einfach so barfuß durch alles, was einen hätte umbringen können, da am Boden und so und im Dunkeln und einfach immer weiter. Das war immer weiter. Und dann kommen wir an und sind an so einem trostlosen Ort mit zwei abgewrackten so Stelzenhütten. Da war kein Strom, kein Wasser, kein Licht, da war gar nichts, kein Essen. Also da gab es ein bisschen Reis und es gab so Wasser aus Benzinkanistern, da war der Diesel noch zu schmecken, war noch Kaulquappen drin. Also es war einfach so widrige Umstände, würde ich mal sagen. So, dann ging das weiter. Wir waren irgendwann mal auch in einer Situation, wo wir uns ein Dach bauen konnten. So, mussten. So, weil es geregnet hat, wir hatten halt keinen Schutz. Und dann frag mal deinen Entführer nach einer Machete, um Bambus zu schlagen. So. Dafür brauchst du ein bisschen Vertrauen und dafür musst du eine Beziehung aufbauen. Und ja, dafür grüße ich die respektvoll. Und wenn die einen respektvoll grüßen, das ist so, die kommen auf einen zu, sagen so, okay, Mark, ja, strecken einem den Daumen entgegen und dann macht man so, okay.
Daumen an Daumen, für die Leute, die nur zuhören.
Und natürlich nicht okay. Logisch ist das irgendwie gerade nicht okay. Ist aber eine respektvolle Art zu sagen, so, hey, ich sehe dich. Und dann hat man halt eine Chance, dass der sagt, komm, ich habe irgendwie ein bisschen Vertrauen zu dir, ich mag dich und ich gebe dir mal mein Messer, ich komme mit und dann hackst du dir, was du brauchst. So, ja, wir haben mit denen kooperiert, das ist total logisch. Und ich danke dir, Roman, für diese offene, empathische Art zu fragen und weniger unterstellen, so dieses, und? Hat das Stockholm-Syndrom gehabt? War da so, das ist...
Das können auch nur Leute fragen, die selbst noch nie in einer Extremsituation waren. So, es ist absolut logisch, dass man, wenn man
wenn es um dein Leben geht, wirst du kooperieren. Du wirst sowas von kooperieren, das schwöre ich jeder Person, die schon mal hoffentlich nie in so eine Situation kommt.
Es ist ja auch, also tatsächlich, wenn wir die meisten dieser Gruppierungen anschauen, die starten als Freiheitskämpfer in einer Richtung, die für sie eben irgendwie Freiheit bedeutet. Mhm. Die meisten dieser Gruppierungen kämpfen zu Beginn, bevor das dann kriminelle Strukturen, die auf Geld verdienen, für einige wenige ausgerichtet sind, werden, kämpfen sie gegen eine unfassbare Ungerechtigkeit. Weil damit Leute sagen, ich nehme eine Waffe und gehe gegen eine Armee, muss es dir extrem schlecht gehen. Und wir alle wissen, dass diese Systeme, die herrschen, eingesetzt sind von hauptsächlich westlichen Regierungen vor vielen Jahren und die sind nicht unbedingt zum Vorteil der Bevölkerungen vor Ort. Das ist ja, Marc, das brauche ich dir nicht erzählen, dass die Idee, also das, wofür ursprünglich dort gekämpft wurde, nicht unbedingt per se böse war.
Das ist ein ganz feiner, schmaler Grat, ne? Ich sag mal so, die Umstände von deren Leben rechtfertigt noch nicht die Entführung unschuldiger Menschen, aber es erklärt schon eine ganze Menge über deren Beweggründe oder deren Charakterstruktur. Und es gab einfach auch Menschen, wo ich sage, ich find's immer noch scheiße, was du tust, ja? Und dennoch kann ich irgendwie ein bisschen nachvollziehen, dein Bruder wurde getötet, dein Sohn wurde getötet von der Armee und du gehst gegen die Armee und damit ihr irgendeinen Schutz habt, holt ihr euch jetzt Geiseln. Das finde ich immer noch nicht fair mir gegenüber und trotzdem habe ich da einen anderen Menschen vor mir als jemand, der vielleicht irgendwie sadistisch veranlagt ist und sagt, ich habe einfach irgendwie einen Hass auf Westler, gab es auch. Also es gab ganz unterschiedliche Antriebe und es gab auch tatsächlich Menschen, also einer von denen, der Mohammed, der hat meiner Mutter mal das Leben gerettet. So strange, das musste der nicht tun. Der hat also, wir sind Tage auf der Flucht gewesen. Mein Vater und ich haben versucht, meine Mutter so auf so einer selbstgebastelten Trage durch so Granatenbeschuss zu tragen. Das haben wir ein paar hundert Meter. Da haben wir, also das ging gar nicht. Viel schwerer, als man denkt. Ja. Und der hat seine Leute geholt und hat gesagt, hier, wir holen jetzt hier alte Frau hier vom Feld und tragen die los. Und dann wusste er selber wahrscheinlich nicht, sind wir zwei Tage durchmarschiert bis auf den Vulkan hoch. Und der hatte einfach seinen Rücken in den Arsch. Der war wirklich, der hatte permanent nur noch Schmerzen. Und der hat am Ende sich selbst ein Stück weit echt aufgerieben, um meiner Mutter wirklich das Leben zu retten. Als die befreit wurde, hat der geweint. Als die befreit wurde und wir das in so Transistorradios, hat man dann irgendwie gehört, so Frau Wallert da irgendwo im Hubschrauber, da fing der Mohammed an zu weinen vor Glück. Und hat gesagt, Mother free. So. Und das, ich will das, das sage ich nicht, um irgendwen in Schutz zu nehmen. Ich mache diese Gruppe, das ist eine Terrorgruppe, Punkt. Das muss man mal so sagen. Und dennoch sind, ich finde es immer wichtig hinzugucken. Und das mag ich an eurer Idee, mal hinzugucken, differenziert. Was sind denn für Menschen dahinter? Und das sind nicht alle gleich. Es ist einfach dahinter Entführern, hinter allen, ich weiß auch eine Art von Milieu irgendwie. Da stecken auch alles nochmal Menschen und die Geiseln sind auch unterschiedlich und nicht alle sind total, fand ich super.
Und genauso wie du die Entführer kennengelernt hast, haben die ja auch euch kennengelernt und möglicherweise sind auch einige aus der Gruppe der Entführer mit Schubladendenken in diese Katastrophenaktion reingegangen. Die haben auch ein Narrativ im Kopf von den westlichen Staaten und so weiter. Und wahrscheinlich hat auch ein Mohammed, von dem du gerade gesprochen hast, sich überrascht gefühlt, dass du ein ganz cooler Dude bist eigentlich. Und vielleicht hatte der auch irgendwann nicht mehr so wirklich die Überzeugung, dass diese Entführung Sinn ergibt. Aber er ist eben Teil dieses Milieus, ja? Ohne den jetzt in Schutz nehmen zu wollen. Aber ist halt auch ein Mensch mit irgendwo hoffentlich noch Gefühlen dahinter.
Und einer Familie. Und einem Sohn, der für uns Bilder gemalt hat. Also es war sehr, sehr, sehr strange. Das ist also, und es ist schön, dass gerade ein bisschen Platz ist, das auch mal auszuführen. So. Das können wir beliebig machen, aber es ist diese kleinen Feinheiten, wenn man dahinter blickt, ist es häufig eben anders, als es so auf den ersten Blick so, das sind die Bösen, das sind die Guten, die sind so und die sind so. So einfach ist es nicht und dennoch klar Opfer, Täter.
Ich habe mich wirklich, wenn ich mich rein denke, die Situation ist ja sogar noch verwirrender. Es macht ja auch was mit der Psyche. Das mit dem Stockholm-Syndrom ist ja auf einer Seite, das ist halt eine Erklärung für Leute, die sich jetzt nicht so sehr damit beschäftigen, aber da steckt ja auch noch Sinn dahinter. Das bekannteste Beispiel war ja immer Patty Hearst, der man irgendwie dann, oder auch später dann Patty Hearst, der man gesagt hat, hey, wenn die Polizei hier auftaucht, werden die dich erschießen. Und diese Situation hattet ihr ja aktiv jeden Tag. Ihr werdet als menschliche Schutzschilde benutzt. Gleichzeitig hast du auf der anderen Seite die, die wirklich auf dich schießen, ist ja die Armee. Nicht, weil sie dich töten wollen, aber weil sie eben auf deinen Entführer schießen. Das heißt, das Feuer oder die Kugel, die dich höchst, also die Angst hast du eigentlich, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, vor denen, vor der Armee. Oder wie ist das? Wie war das?
Also das war, verrückterweise kam das dazu. Also Angst hat man schon vor allen, ja, außer klar, so vor beiden Seiten. Aber es war schon skurril, dass diese, also das war einfach gefühlt keine Befreiungsaktion, als irgendwann uns das Militär mit Hunderten und Tausenden von Leuten umstellt hat und dann einfach das Feuer eröffnet hat. Ja? Und zwar, also voll aus nächster Nähe, aus so aus der Hüfte, aus dem Busch geschossen und also wirklich, ich habe die Kugeln an mir so neben einem, da zerstäuben dann so irgendwelche Palmblätter, so wie in so einem ganz schlechten Film. Ja, also so, denkst du, das kann doch nicht sein. Und sind weggelaufen, dann als wir bald weg waren, ist Artillerie noch irgendwo neben uns dann gelandet. Ja, und du weißt nie, ob diese reinschwirrenden Granaten dich treffen oder nicht. Wo ich dachte, die können doch nicht blind in den Busch schießen. Im besten Fall war es dilettantisch, ja, will ich mal sagen. Und das hat es natürlich verschärft, wo du denkst so, in dem Moment, ja logisch, habe ich gedacht, ey, können wir mal ein bisschen Abstand gewinnen, ja, und dann bist du auf der falschen Seite auf einmal. Dann rennst du mit sozusagen deinen Beschützern in die andere Richtung und ja, wie soll ich denn sonst reagieren?
Und das ist eigentlich total crazy, weil ich war 4 Jahre lang Soldat, hat man vielleicht vorhin ganz kurz rausgehört, und, aber es gibt so eine Faustregel, die Überlebenserwartung eines Infanteristen, da sind so 8 bis 12 Sekunden. Und ihr wart ja regelmäßig in solchen Situationen, wo es dann links und rechts einschlägt. Ne? Das grenzt ja tatsächlich an ein Wunder. Ja.
Dass da niemand verletzt wurde von den...
Verletzt wurde bestimmt irgendjemand, aber dass ihr das überlebt habt.
Ja, ja, total. Also es war letztlich pures Glück. Ne? Irgendwo an so einem Stellrädchen von einer Mörsergranate anders gedreht, dann wäre es auf uns gelandet. Das hätte gut sein können.
Wie habt ihr euch mit den Entführern verständigt? Also was für Sprachen wurden gesprochen? Wer konnte reden, wer nicht?
Ja, konnten ganz wenig Englisch und dann haben wir irgendwann angefangen, deren Sprachen ein bisschen zu lernen und viel mit Händen und Füßen. Ne? Also es war einfach wichtig, wenn es das erste Mal geregnet hat, das wussten die, dann haben wir Ulan, Ulan gerufen und wir wussten nicht, was los ist, bis wir pitschnass waren. Das geht da sehr schnell im Regenwald. Ne? Und dann wussten wir, okay, Ulan, Regen, und dann haben wir irgendwann angefangen, so Essen, Wasser und solche Sachen oder nichts mehr da. Und das waren wichtige Vokabeln auch zu lernen. Kein Wasser war immer schlecht und da hinten Quelle war wichtig. Aber so ein bisschen Englisch und sonst viel Hände und Füße. Ne? Mhm.
Ja klar, ihr wart ja auch eine internationale Gruppe. Die Entführer können ja auch nicht für jede Nationalität der gekidnappten Person jetzt was lernen. Ihr müsst ja eher euch denen anpassen, leider. Ne?
Es gibt ein Video, wo deiner Mutter ging es nicht gut und ihr fächert ihr Luft zu. Ich würde jetzt mal sagen, deine Mutter liegt am Boden und um dich herum sind so 15 Leute. Und du bist einer dieser Leute. Und plötzlich hört man, ich glaube, es ist ein Granateinschlag, und man hört, und alle diese Menschen auf dem Bild ducken sich. Eine Frau, ich habe das so bewundert, die legt sich über deine Mutter. Mhm. Und du siehst es, und du fächerst weiter Luft. Du bist der Einzige auf diesem Bild, der seine Rübe nicht runternimmt. Und im Gegenteil, und es ist nicht, dass du es nicht hörst. Man sieht in deinem Gesicht, du weißt, was passiert. Kann ich dich auf diesen Moment, also
total.
Kannst du mir den Moment mal beschreiben, wenn du dich erinnerst?
Du, ich habe mich selbst gewundert, weil das ist erstmal nicht heldenhaft. Ja, also das ist völlig blöd. Ja, wenn geschossen wird, dann ducken. Ja, also alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin da sitzen geblieben und ich habe mich gefragt, was zur Hölle tue ich da? Warum? Also schmeißen sich alle hin und ich sitze da und ich fächer tatsächlich in stoischer nicht Gelassenheit, das ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie werfe ich mich nicht hin, sondern Fächel weiter. Und die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass ich so einen anderen Fokus hatte, nämlich den Fokus darum, dass meine Mutter, die hat vorher kurz abgelebt, ja, die hat nicht mehr geatmet, die wurde beatmet. Und ich war so, ich glaube, ich war einfach drüber. Ich habe nur noch den Fokus gehabt, ich will jetzt, dass meine Mutter hier überlebt und dass die verdammt nochmal rauskommt. So. Und das war auch wahrscheinlich so ein Blick an die Journalisten, die da waren. Das ist ja auch ein bisschen verrückt. Es kam halt ein Kamerateam, die haben das Ganze gefilmt. Die standen vor uns und ich habe einfach, glaube ich, anklagend auch irgendwie gesagt, Leute, seht euch die Scheiße an, was hier passiert. Meine Mutter ist gerade dabei zu sterben. Könnt ihr bitte, bitte mal irgendwie was an der Vorgehensweise ändern und nicht weiter uns hier einfach nur beschießen. Ich war an dem Tag so, dass ich irgendwann, dass meine Mutter aufhörte zu atmen, quasi, bin ich irgendwann in, ich will mich nicht verrennen, aber ich war schon mal in der Situation, ich bin einfach dahin gerannt, wo die Anführer sind, um quasi Druck zu machen. Und ich hatte im Rücken jemanden, der auf dem Pferd saß mit einer Knarre und gesagt hat, nicht weitergehen, ich schieße. Und ich bin halt einfach weitergelaufen, weil ich in dem Moment einfach so einen starken Fokus hatte. Ich dachte, das kann nicht sein, dass die jetzt einfach hier verreckt, nur weil irgendwie die Ärztin zu blöd ist, eine Kanüle zu legen. Da kam eine Ärztin und hat es nicht geschafft. Und also egal, lange Geschichte. Ich war einfach aufgebracht und ich kann in das Gefühl wieder reingehen, ja, und du darfst jede Frage stellen. Aber das war für mich so, in dem Moment hat das wahrscheinlich die eigene Angst dominiert und wir waren halt schon 2 Tage auf der Flucht und ich glaube, so ein bisschen abgestumpft war ich da vielleicht schon, weil es war nicht die erste Granate, die da irgendwie abgefeuert wurde.
Danke sehr dafür, weil es ist ein unfassbares Bild, das zu sehen und man sieht, dass du nicht sitzen bleibst, weil du es nicht hörst oder weil du hier Mut zeigen willst. Aber du hast es gerade richtig gut beschrieben, so. Es ist auch dieser Blick an die Journalisten, seht ihr, was hier passiert so? Und es ist ein unfassbarer Moment. Es ist eine, also ich habe es dann, glaube ich, 10-mal angeschaut und habe versucht, deine Augen irgendwie zu lesen. Und es passt aber auch zu dem, was du uns erzählt hast und auch, wie das alles weitergeht. Also diese Stärke, diese Kraft, die du ausgestrahlt hast, ist, man kann es nicht anders sagen, als inspirierend. So, du hast mich heute schon inspiriert, weil ich hatte heute einen Moment, wo ich wieder Abgabe, Deadline, ich war schon wieder am und jetzt klingelt mein Telefon und jetzt ist der erste, ich war schon wieder am Verzweifeln und dann dachte ich mir, nein, wenn er Luft fächeln kann, dann bleibe ich stabil heute so.
Ja. Bevor du was sagst, Marc,
bitte.
Was löst so ein Kommentar in dir eigentlich aus?
Also, Protest.
Okay.
Ich muss das, sorry, wenn ich das spoilere, aber ich bin ja nun häufig auch mit Vorträgen unterwegs und ab da, wo es irgendwie heldenhaft zu sein scheint, da löse ich das immer gerne auf. Also erstens, ich bin kein Held, ich bin auch nicht erleuchtet, ich bin ganz Mensch geblieben, habe immer noch meinen Stress, meine Krisen. Ich habe ein paar Erfahrungen gemacht, die es wert sind zu teilen, aber ich gucke immer gern differenziert hin. Und eins ist nicht der Fall gewesen. Es war also erstens nicht schlau, sich nicht zu ducken. Es war zweitens eine Situation, in der erstmal ich als Helfer, es ist eine dankbare Situation als Helfer. Das ist so wie, du wirst entführt und alles ist auf einmal ganz einfach. Klingt paradox, ist aber so. Alles andere ist nicht mehr relevant. Wie leicht ist das? Ich muss nicht mehr im Beruf entscheiden. Ich muss nicht mehr in der Beziehung mich committen. Ich habe nur noch einen Auftrag. Ich muss noch nicht mal. Es gibt nichts mehr außer eine Sache. Und das andere ist, wenn ich so klar bin in dieser Rolle, ich weiß, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwie alles da reingebe, dass meine Mutter überlebt, und das war mir halt wichtig. Und in dem Moment gibt einem das selber Kraft. Und das sind alle, das sind die Mütter, die irgendwie Autos anheben, wo Babys drunter liegen. Ja. Und sich sagt, hä, what? Ja. Und es geht viel mehr, als man denkt. Und das bitte nicht übertragen, das nicht als einen Maßstab zu nehmen, sondern einfach zu sagen, das ist, steckt so in Menschen drin, ja, in außergewöhnlichen Situationen durchaus auch mal Außergewöhnliches abzurufen, was nicht immer sinnvoll ist, das muss ich dazu sagen. Also nicht ducken war nicht sinnvoll. Sobald es ins Heldenhafte geht, dann mag ich das immer gern korrigieren. Was nicht heißt, dass ich auf vieles sehr stolz bin, was damals war. Und ich glaube, wir haben schon einen guten Job gemacht, da ziemlich lange zu überleben. Das muss ich
absolut,
auch mal sagen.
Absolut, natürlich.
Auf jeden Fall. Ja,
und das ist auch okay. Ja.
Also ihr habt da jeden Tag, glaube ich, episodenfüllende Dinge erlebt. Wir könnten wahrscheinlich jeden einzelnen Tag davon ewig besprechen, weil das absolut eine Dauerextremsituation ist. Aber wir wollen auch noch gleich zu deiner guten Idee kommen. Vielleicht führst du uns jetzt mal ein bisschen in Richtung, wie ihr da rausgekommen seid, wann dieser grauenvolle Zustand geendet hat, nach wie vielen Tagen bzw. Monaten ihr endlich auf dem Heimweg wart Und dann ja, werde ich dich nochmal auf die gute Idee danach ansprechen.
Ja, also das war ein totales Auf und Ab. Es gab auch sehr unterschiedliche Phasen. Ja, also das sind schon jetzt so, ich will es nicht Highlights nennen, aber es sind schon so extreme Situationen in der Extremsituation. Es war nicht jeden Tag Krieg, es war nicht jeden Tag irgendwie giftige Tiere, aber es gab von allem was verteilt und es gab auch mal ruhigere Tage, wo weniger los war.
Du hattest sogar Geburtstag in dem Zeitraum, ne?
Darüber könnte man, da bräuchte man zwei Episoden. Wenn ich von meinem Geburtstag erzähle, ich habe 40 Seiten über meinen Geburtstag geschrieben in mein Tagebuch, ja, weil ich musste. Und zwar danach, weil das ging gar nicht in Echtzeit. Das war ein Tag, der so abstrus war. Aber da braucht man so viel, um zu erklären.
Okay.
What? Also egal. Ich hatte da Geburtstag, ja, es gab eine rosa Torte und ein paar Halbtote und was ich, also skurril. Wir hatten Tage und Momente, die auch mal ruhiger waren, aber was blieb? Und das ist, glaube ich, wo viele Menschen connecten. Auch wenn ich meine Geschichte erzähle, erzähle ich die nicht, um meine Geschichte zu erzählen. Auch nicht, um irgendwie so, wow, ist das extrem, sondern um zu sagen, ihr kennt diese Momente aus dem eigenen Leben. Ungewissheit. Mhm. Wie viele Leute fühlen sich heute existenziell bedroht? Und das ist nicht banal. Das ist im Hirn genau dasselbe, ob ich mich durch künstliche Intelligenz im Job, ich bin Alleinernährer oder Ernährerin und jetzt kommt künstliche Intelligenz und auf einmal ist mein Job angezählt. Ich weiß nicht, ob ich den in einem Jahr noch machen kann. Da passiert sowas ganz Ähnliches, die Ungewissheit mit all dem, was gerade in der Welt passiert. Und dann zu überlegen, wie kann man da durchgehen? Und ich glaube, das war die größte Herausforderung und das war auch an guten Tagen, dass wir dachten, okay, jetzt scheint gerade mal die Sonne. Jetzt, es wird nicht geschossen, wir haben gerade eine Lieferung gekriegt, es gibt anständig was zu essen. Es ist eigentlich alles so halbwegs okay, außer dass wir nicht wissen, ob es morgen noch gibt, ob wir das Ganze überleben, wie das ausgeht. So, und das war immer wie so ein, sprichwörtlich so ein Damoklesschwert über uns und auch diese Androhung, hey, es war irgendwann, ich komme jetzt zum Ende, Nina. Also, das kam irgendwann, hat Wochen gedauert, was die eigentlich gefordert haben. Mhm. Es war so gefühlt, wir haben immer gewitzelt, das war unorganisierte Kriminalität, wo wir gelandet sind.
Ja, das passt
totales
sehr gut, ja.
Chaos. Ja, 5 Anführer, alle wollten was anderes, so völlig schräge Sachen, unter anderem da so einen unabhängigen islamischen Staat im Süden der Philippinen und also so unerfüllbare Sachen. Und am Ende haben sie sich auf Lösegeld geeinigt. Und dann gab es aber irgendwann diese völlig abgefahrenen Lösegeldforderungen, da war dann Abbruch der Verhandlungen und dann hieß es ganz klar, wenn hier kein Lösegeld gezahlt wird, dann werden wir euch enthaupten. Das stand ganz klar im Raum. Und da entspannt man jetzt nicht rein, ne? Nee. Sondern es war die ganze Zeit so dieses Gefühl, ey, ich weiß es nicht. So, und dann kam irgendwann tatsächlich so die erste Geisel frei, es war in Malai. Dann irgendwann meine Mutter nach 3 Monaten. Dann irgendwann kam so peu à peu, wurden eine nach der anderen freigelassen. Mein Vater kam mit den meisten Frauen dann raus, weil Zahlungen getätigt wurden. So, ne? Also das gab es dann so Prozesse, da war nicht so super transparent. Ne? Okay. Muss auch nicht sein, aber so, wir wussten so nach und nach geht's jetzt langsam los. Und nach 4,5 Monaten saß ich dann mit den letzten 3 aus meiner Gruppe, 2 Finnen und 1 Franzose noch vor Ort. Und
du warst
wir haben
bis zum Schluss auch noch da.
Genau. Und ich verrate dir was, einer der für mich prägendsten und toughsten Momente überhaupt war, das war eigentlich der Moment, in dem ich gemerkt habe, wenn ich, also es gab den Moment, ich mache mal so ein bisschen fast forward, das war wieder Kampfsituation, es gab Tote und Verletzte, es kam ein Konvoi rein, die haben uns mitgenommen, es hieß dann irgendwann so, okay, wir verhandeln jetzt nochmal endgültig über wer jetzt rauskommt und die wollten die 3 anderen rauslassen und mich da behalten.
Oh,
das stand so im Raum, das war 1,5 Meter von uns weg. Die saßen uns quasi auf den Füßen und haben verhandelt, haben gesagt, Marc bleibt hier. Und das war echt ein Moment, wo mir so die Pumpe ging, aber so mental, wo ich gemerkt habe, fuck, wenn ich hier der Einzige bin, der zurückbleibt. Das Schlimmste ist noch nicht mal, dass mir keiner mehr helfen kann, was ja auch natürlich wichtig ist, wenn du nicht mehr kannst, wenn irgendwas gefordert ist, was du nicht so gut kannst. Ne? Aber noch schlimmer war, ey, es gibt keinen mehr, den ich beruhigen kann.
Ja.
Ich bin so ein Beruhiger. Das bringt mich total in die Kraft, wenn es noch einen Schwächeren oder eine Schwächere gibt. Dann bin ich auf einmal, dann denke ich, ich kann mich jetzt nicht fallen lassen. Ich muss ja helfen. So.
Genau,
aber
man
wenn
kann
keiner
super
mehr
funktionieren
da ist,
dann.
Mhm. Ey, und es war so klar, es wird so klar, ein Bombenteppich über die Insel gehen, die werden alles durchbombardieren. Oh. Und wenn ich da dazwischen bin und ich habe keinen mehr, der mich helfen kann. Das klingt jetzt bescheuert, aber so war es. Dann dachte ich, dann bin ich am Arsch.
Ja, vor allen Dingen, nee, das klingt überhaupt nicht bescheuert. Das klingt absolut plausibel, nach dem, was du uns über dich erzählt hast, wie dein Lebensstil vorher war. Ablenkung hier, Ablenkung da. Helfen ist ja auch eine Art Ablenkung.
Mhm. Und sich nicht um sich selbst kümmern.
Auf einmal geht es um deinen eigenen Arsch. Ja, ja. So, weißt du? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann musst du dich mit, du bist gezwungen, dich mit dir auseinanderzusetzen.
Ja.
Digga, das macht Angst.
Puh. Ja.
Ja, wie ging's weiter?
Digga. Schön.
Das war nicht das sagen.
Das ist jetzt gerade sehr nah gekommen.
Na schön. Also, es ging dann raus. Also, dieser Moment war krass. Aber es hieß dann irgendwann, okay, jetzt alle mit. Sind dann durch den Dschungel, wie auch immer. Sind wir in einem Militärflieger in zwei Hubschraubern gelandet. Wir wurden also quasi übergeben. Und dann sind wir rausgeflogen.
Ganz kurz, auch da gibt's wieder Bilder. Und wieder sehen wir einen strahlenden Mark. Du hängst an der Seite von diesem Hubschrauber, als wäre das ein Hubschrauberflug, den du geschenkt bekommen hättest. du siehst,
ja.
Und ich weiß, du magst es nicht, Held genannt zu werden. Habe ich übrigens auch nicht gesagt. Sondern ich habe gesagt, dass das inspirierend ist.
Ja,
denn
ja. Es
gibt verschiedene Arten, damit umzugehen. Und ich finde deine einfach bewundernswert. Ja. Und ich weiß, es geht jetzt nicht darum, du sagst, ja, man, es ist klüger, sich zu ducken, aber manchmal ist der eine, der sich nicht duckt, und wenn das überlebt, ist es einfach eine Inspiration, auch 10 Jahre später noch oder 20 Jahre, ob er es will oder nicht. Und auch da, wie du in diesem Hubschrauber sitzt, das wirkt, das ist wunderschön halt. Das ist ein wunderschöner Umgang mit etwas so Schrecklichem, weil im Satz davor hast du mir gerade gesagt, es gab Tote und Verletzte.
Ja.
Und so etwas zu sehen, deswegen gehe ich da immer wieder drauf zurück, das tut mir leid, weil du bist einfach, und ich meine das gar nicht böse, aber du bist in der Hinsicht schon sehr abgeklärt und es ist auch wichtig, dass du damit so umgehst. Ich meine, du musst ja schlafen, du musst ja leben, du musst ja auch weitermachen. Aber all die Dinge, die du uns geschildert hast, reichen für eine Arbeitsunfähigkeit in jedem Job der Welt.
Ja.
Absolut. Und das hat sich auch gezogen. Also ich mache da mal auf den relevanten Punkt, nämlich wie hat sich das ausgewirkt auch. Also erstmal bin ich rausgekommen, tatsächlich, ich meine in dem Moment, wie unfassbar ist das, wieder in Freiheit, dann wirklich Sicherheit zu spüren. Der sensationellste Moment war, aufs Klo zu gehen und eine Tür zu schließen. Das war wirklich der Moment. Privatsphäre seit 4,5 Monaten, eine Tür zu machen. Ich kann mich hinsetzen, spülen, Hände waschen, warm, kalt. Das war alles für sich. Aber das waren so, da habe ich mich schnell wieder dran gewöhnt. Ne?
Mhm.
Und spannend ist dann, wie es danach dann weiterging.
Da kommen wir jetzt zu deiner guten Idee
wichtig, gleich. Und genau, zu meiner super Idee.
Ganz kurz, wir haben ja in dieser Staffel das Motto, ich dachte, es wäre eine gute Idee, Punkt, Punkt, Punkt. Und da kannst du es jetzt gleich mal mitnehmen, was deine
Total. Idee. Also erstmal, ich dachte, es ist eine gute Idee, wenn ich an mein altes Leben anknüpfe.
Direkt.
So. Direkt, so ziemlich, ja. Natürlich gab es Unterbrechungen. Die erste Unterbrechung war, dass wir in einem Ausnahmezustand gefühlt, zweite Geiselhaft, war das so ein bisschen. Wir waren nicht ganz frei, weil medial erstmal völlig ohne Anschuldigung, also alles gut, ja. Völlig verständlich. Die Leute wollten jetzt wissen, was ist da eigentlich jetzt abgegangen? Was sagen die Wallerts dazu? Und das war auch, wie gesagt, total
was sagen die Wallerts dazu?
Unterm Strich. Ja, es ist wirklich so. Und es ist, finde ich, auch in Ordnung. Wir haben das auch alles rausgesendet. Es war halt einfach sehr, sehr intensiv so. Ja, also ich bin nicht nach Hause, nach Luxemburg. Ich bin erstmal in die Heimat zu meinen Eltern geflogen. Und unsere Straße, da waren hunderte Journalisten. Die ganze Viertel war vollgepackt mit Übertragungswagen. Und das hielt auch eine Weile, dass ich halt auch jetzt nicht einfach irgendwo hingehen konnte. Und das war auch eine ungewohnte Rolle. Das war auch jetzt nicht ganz leicht, so diese totale Freiheit, ich mache jetzt, was ich will. Aber ich bin relativ schnell wieder zurück nach Luxemburg und ich würde sagen, das war auch erstmal in Ordnung. Da kenne ich mich ja aus, da habe ich Freunde und so weiter. Was auch gut war, und das, Maximilian, deswegen sage ich das, ich hatte schon diese Sachen, die hingen mir natürlich nach. Also ich hatte Schweißträume, unter Beschuss zu sein, ist so krass, so laut, so... Mein Roman, du kennst das.
Aus Übungen.
Aus
zum
Übungen.
Glück nur,
also,
zum Glück nur aus
ich fand es so extrem. Also ich hätte nie gedacht, dass das so laut ist, ja, allein so Krieg. Und das war ja ein kleiner Krieg, war ein Guerillakrieg. Das ist jetzt nicht das, was da in der Ukraine abgeht. Das ist ja wahrscheinlich nochmal ganz, ganz anderes Kaliber, sprichwörtlich. Aber das war auf jeden Fall so, dieses, das schwirrt was ran und das kann dir jetzt pump in der nächsten Sekunde, ne, wie so ranheulen, diese Granaten. Und dann macht es irgendwo wump. Und das ist so krass. Und das habe ich halt wirklich nachts einfach Schweißträume gehabt. Mein Arbeitgeber hatte mir einen Traumaspezialisten besorgt. Und ich habe einfach in der Zeit, und das hat mir, glaube ich, extrem geholfen, geredet. Mhm. Mit dem, ich habe mit anderen Menschen geredet, ja, mit Freunden und so weiter. Ich habe natürlich auch mit Journalisten geredet, so. Und ich rede bis heute. Und das ist für mich immer noch so. Sorry, wenn ich die Kurve noch mache.
Unbedingt.
Ich bin in meinem Job als Speaker, wie man so schön sagt, so Geschichtenerzähler auf der Bühne, so, ist es No-Go zu therapieren auf der Bühne. Deswegen mache ich das nicht, auch jetzt nicht in diesem Podcast. Dennoch, also ich habe das erstmal abgeschlossen und bring's dann auf die Bühne. Das ist ganz wichtig. Das ist so ein Code of Conduct quasi so. Es ist aber auch ein bisschen was anderes, was dann erwartet wird. So in meinem Fall. So, ich werde für Resilienz für Unternehmen quasi irgendwie reingeholt. So, ne? So, nichtsdestotrotz sage ich immer bis heute, das ist ein Teil meines Lebens und das wird es immer sein und das wird immer dynamisch bleiben, hoffentlich. Ich gucke immer wieder und das ist so ein Geschenk, was ihr mir gerade macht auch. Ihr stellt so andere Fragen, ihr habt so einen ganz anderen Zugang. Ich denke dann nochmal, das ist wie ein MRT durch mein Schicksal. Ich
guck noch schöne Verbindlichung.
Nochmal so eine andere Scheibe, andere Sichtweise und ich entdecke irgendwas, wo ich denke, siehste, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Da muss ich auch noch, das setzt sich dann erstmal. Und das ist so wertvoll, weil dann irgendwie entfaltet es auch Wirkung, weil es transformierbar ist, weil es also für mich auch, ja. Und dann auch für andere. Und das ist das Schönste, was man draus machen kann, wenn man schon Scheiße erlebt und jeder in seinem Leben erlebt Scheiße, das irgendwie zu transformieren, das Beste draus zu machen für sich und im besten Fall noch für andere. That's it. Und das ist ein Geschenk. So, und das habe ich ganz viel gemacht, mache ich heute noch drüber reden. Es ist wirklich gut und viel geschrieben und so weiter. Das war gut. Aber ich habe auch einen kleinen Fehler gemacht.
Da würde ich gerne noch mal ganz kurz ansetzen. Ja. Das ist absolut nachvollziehbar, was du sagst. Hey, du willst jetzt nicht mit uns durchs komplette Trauma gehen. So viel Zeit haben wir auch gar nicht, ist ja logisch. Aber was natürlich für die Zuhörenden super, super spannend ist, ist zu wissen, hey, wie hat sich das denn ausgewirkt, erstmal einfach weiterzumachen und erstmal also auch den Traumaspezialisten zu bekommen? Nur, dass du es anschneidest, ne? Nicht, dass du jetzt da durchgehst. Nee,
also völlig, dann ist es okay. Wie gesagt, ich bringe ja nichts jetzt rein, was irgendwie komplett so völlig explodiert. Also ich war bei diesem Traumaspezialisten, wir haben ganz viel gesprochen und ich habe nach wenigen Wochen hatte ich keine Schweißträume mehr. Das ist einfach so, ob der Zusammenhang da ist oder nicht, die sind weg und die sind bis heute weg. Ich habe keine schreckhaften Momente, wenn es laut ist, ich bin selbst Jäger, ich schieße, ich tauche noch, ich reise. Das ist also bei mir nicht so verbunden. Das heißt aber nicht, dass es irgendwie deswegen, also andere haben das ganz anders erlebt. Und ich kann doch nicht 100% sagen, was jetzt den Unterschied macht. Ich weiß, Therapie hilft. Ich kann immer nur sagen, Leute, es gibt Profis. Es gibt auch Leute, die was Ähnliches. Ich meine, ihr seid perfekt, ja. Also es gibt Leute, die haben das schon mal erlebt. Die sind so einen Weg schon mal gegangen. Sprecht miteinander. Holt euch Hilfe. Bleibt nicht im eigenen Saft. Das ist immer so das eine.
Wenn du drei kleine Sachen, das ist natürlich auch Teil deiner Arbeit, die du jetzt heute hast als Resilienzcoach, weil Resilienz ist ja auch immer eine, ist ja nicht nur, was man vorerlebt hat, sondern auch, wie man durch die Sachen durchgeht, die beeinflussen, wie hartnäckig das Trauma später sitzt, ist einer der Teile davon. Also wie kannst du vielleicht drei Sachen nennen, die du, drei kurze Sachen, die du gemacht hast, die vielleicht andere nicht gemacht haben oder die du vielleicht als jemand als Tipp geben würdest für extreme Situationen, für schwierige Situationen?
Ja. Also, jetzt muss ich dazu sagen, dass die eigentliche Krise eigentlich noch kommt, sozusagen. Das ist auch wichtig, dass wir nochmal 2 Minuten dafür haben. Ich mache auch Fast Forward. Aber wenn ich jetzt so die ganz schnellen Tipps geben sollte, das ist, bei mir hat geholfen Akzeptanz. Das ist so ein Ding. Versuch nicht zu lange mit zu hadern. Red's nicht schön. Wenn dir Sachen passieren, die sind einfach brutal manchmal im Leben. Manche haben weniger Glück als ich. Ja, die verlieren ein Bein oder was auch immer. Das ist echt Fluch, Heul, mach alles, aber geh irgendwann wieder nach vorne. Mhm. Und das ins Leben zu integrieren, das ist schon da. Und was mache ich das Beste jetzt da draus?
Das hast du auf dem Boot schon geschafft. Du hast dir auf dem Boot schon nicht mehr gesagt, ach, wäre ich doch tauchen gegangen.
So, das ist tatsächlich. Und die es nicht so gut verarbeitet haben, wie ich, unter anderem meine Mutter, die ist dann bis heute einfach so, dass sie sagt, wäre das nur nicht passiert. So, und das ist nicht eine gute Voraussetzung, um das Beste draus zu machen. So, das ist das eine. In schwierigen Zeiten hat mir extrem geholfen, dass ich eine fühlbare Vision hatte. Ich wusste schon, wie ich irgendwann meinem Bruder Dirk, wie ich dem mal davon erzähle, was ich damals alles Verrücktes erlebt habe. Man spricht davon Regnose. Und ich weiß, irgendwann werde ich sagen, siehst du, da habe ich so Sachen erlebt. Und das hat irgendwie, das war natürlich total schräg und schrill und alles, aber es hat auch irgendeinen Sinn gemacht so. Und dann habe ich gedacht, okay, dafür sammle ich jetzt mal so. Also das ist eine andere Ausrichtung. Das ist eine zweite ganz wichtige Sache. Und nicht so immer wieder einen Schritt zu machen. Und wir können manchmal, und das geht heute so vielen Menschen hier so, gerade vielleicht auch den Jüngeren, die kommen in eine Welt rein, wo man dann eigentlich nur verzweifeln kann, was sich da alles überschlägt und ey, was ist denn das für eine Zukunft? Und wir können das nicht alles mal eben auflösen. Niemand kann mal eben Klima, die Kriege oder all diese Dinge irgendwie aus der Welt schaffen. Aber wir können immer, immer was machen. Und wenn es Kleinigkeiten sind, um unsere Situation, unser Befinden ein bisschen zum Besseren zu wenden. Und ich habe Kleinigkeiten gemacht. Und das ist so im Alltag, so im Stress, im Projekt oder sowas. Wenn das alles total mega Druck und ich warte auf die große Deadline, bla bla bla. Ey, räum wenigstens den Schreibtisch auf, spitz schon mal den Blei, aber mach irgendwas, wo du sagst, ich bleib nicht einfach stehen, mach kleine Schritte nach vorne. Das wären so meine drei.
Ich liebe
preach, einfach preach, ja.
Dafür lieben wir dich. Und ganz ehrlich, Akzeptanz, du hast es gerade gesagt.
Ja.
Ey, ganz vielen Menschen, gerade in dieser heutigen, in dem heutigen Zeitgeist, dass man sich ganz schnell positionieren muss, eine Meinung haben muss. Weißt du? Geh gerne mal einen Schritt zurück, denk über deine Situation nach, akzeptiere, dass es das alles da draußen gibt, wie es es gibt, kämpfe nicht dagegen an und dann finde einen Weg für dich selbst, damit umzugehen. Also das ist ja das Beste, was du machen kannst. Das ist Persönlichkeitsentwicklung, statt immer gegeneinander reiben, hier reiben, da. Das ist doch anstrengend.
Ja, hast du richtig gute, vielen Dank für die Frage, Max, und auch vielen Dank für die tolle Antwort dazu. Also da hast du schon was super Wichtiges rausgehauen, Marc. Und jetzt müssen wir aber auch nochmal kurz auf deinen Fehler beziehungsweise die gute Idee oder nicht so gute Idee drauf eingehen.
Das muss Platz finden, weil also den Teil, über den wir gesprochen haben, den teile ich in meinen Vorträgen. Und das hat, ob man will oder nicht, mit den Bildern, die ich teile, hat irgendwie ein bisschen was Heldenhaftes. Und wie gesagt, ich bin auch stolz, ist viel gut gelaufen, alles gut.
Darf's
aber
auch sein.
Danach bin ich dann zurück in mein Leben und dann habe ich mir nochmal eine kleine Auszeit genommen. Ich war in meinen Job zurückgegangen. Das war erstmal ein bisschen skurril, weil die Leute irgendwie, ich mit Berater zu Schlips und Kragen stehen im Fahrstuhl und dann geht die Tür auf und dann kommt jemand rein und sagt, der Urwaldmensch. Und dann Kundengespräch vorbei. Also das ging gar nicht, weil ich einfach für eine Weile so assoziiert war mit nackt und bärtig im Wald. Das hat mich nur noch bestärkt zu sagen, ich mache mal was anderes. Ich habe mich dann verliebt in Köln, bin nach Köln gegangen von Luxemburg und habe da dann eine Weile Musik gemacht. Ich dachte, es sei mein Traum. Ich habe es versucht, aber es wäre meine Träumerei, auch mit der Musik davon zu leben. Ich war relativ schnell dann einfach pleite und arbeitslos. Und dann habe ich mir dann ziemlich schnell...
Sogar das klingt sympathisch, wenn er das sagt.
Und dann habe ich mir relativ schnell gedacht, so, was mache ich denn jetzt? Und dann eigentlich war so richtig erst dieser Moment, ich mache das, was ich gut kann. Ne? Und ich wurde immer schon gut bezahlt dann für irgendwie so abstrakte Dinge mit viel Zahlen und Zeug. Ich bin in die Automobilindustrie gegangen, habe da...
Ach, hör mal.
Und das hat mich null... Also ich habe kein Benzin im Blut. Das ist so ganz weit weg von mir. Ich bin kein Zahlentyp, ich bin auch kein Autotyp. Und ich dachte, das wäre eine gute Idee.
Oh
was
nein,
zu
über die
so.
Haben wir immer schlecht geredet im Autohaus, die kein Benzin im Blut haben, wenn ich ehrlich
weiß,
mag. Hätte ich über dich gelästert,
ich
wenn
weiß,
du in meiner Firma wärst.
Ich könnte da Geschichten erzählen. Ich habe es versucht mit dem Auto. Ich kann dir bis heute nicht erzählen, was der Unterschied zwischen einem Golf und einem Passat ist. Für mich ist das ein und dasselbe. Aber es ist egal. Ich bin auf jeden Fall dann 5 Jahre später nach der Freilassung bin ich in einem Burnout gelandet. Und das fand ich ziemlich verrückt, dass ich habe eine Entführung überstanden mit einem Ultimatum, das hätte mich fast sprichwörtlich den Kopf gekostet. Und ich gehe zurück in den Job, wo ich dann an Deadlines, die ja nicht wirklich tödlich sind, so was von scheiter und auf den Boden gebe. Und das war nur beruflich. Ich bin privat einfach, ich habe so viele Schleifen gelegt, so viele Beziehungen vor die Wand gefahren, bis ich Ende 30 dann beides, meinen Job eigentlich fast verloren habe, plus meine Beziehung nochmal vor die Wand gefahren. Und ich dachte, ey, wenn ich jetzt so weitermache, ich war wieder in diesem Hotel da im Hilton und dachte, ich muss doch mal was Neues machen im Leben. Und dann kam die Erlösung. Darf ich die noch teilen?
Bitte.
Die Erlösung war, dass ich das erste Mal in Erwägung gezogen habe, dass ich vielleicht in all diesem, was ich so erfahren habe, in meinem, jetzt nicht in Führung, das war ein Schicksalsschlag, das war einfach Pech. So, sondern danach im Beruf, Burnout, in Beziehungen, irgendwie immer so eine Weile super und dann ging es nicht weiter so, dass das irgendwie was mit mir zu tun hat. Dass ich vielleicht das Problem bin, dass es da ein Muster gibt. So, und das war ein echt nicht so schöner Moment, der war voller Scham und ich war ziemlich am Boden und dann dachte ich aber wirklich, und auch wenn es schmalzig klingt vom Boden, jetzt liege ich wirklich am Boden, jetzt sage ich, okay, ich strecke die Waffen, das hat was mit mir zu tun, aber wenn ich das Problem bin, dann kann ich auch die Lösung sein. Und das, das klingt so plakativ, aber dann habe ich wirklich nur noch bei mir geguckt und jahrelang so im Abgrund rumgewühlt und überall geguckt, was findest du denn noch irgendwie Unschönes über dich, ja? Und was kannst du da daraus machen?
Dazu gehört so viel Mut, dann, über sich selber unschöne Dinge rauszufinden und hochzuholen.
Da bin ich echt happy. Und das ist sozusagen das eigentliche Happy End, war nicht, als ich aus diesem Hubschrauber geflogen bin. Da habe ich natürlich gelacht, weil ich war einfach frei und durfte wieder so... Also, ne, das Klo und so. Aber so, das eigentliche Happy End ist, dass ich heute sagen kann, ich lebe heute meine Berufung, wirklich. Ich mache das, was mich wirklich erfüllt, was mir so große Freude macht. Und ich liebe, ich bin seit 10 Jahren in einer Beziehung, ich habe eine Familie gegründet und ich bin einfach so glücklich, dass ich durch diese ganzen Täler gehen durfte, weil jetzt bin ich immer noch nicht am Ende, ich bin immer noch auf dem Weg, aber ich bin wenigstens auf dem Weg angekommen, am Ziel noch nicht, aber auf dem Weg. Und das ist doch schon mal ganz viel, darauf bin ich auch stolz.
Aber du hast es schon dir gefunden. Das ist ja genau das, was du beschreibst. Dieses, hey, ey, wenn alles um mich herum irgendwie immer die gleichen Muster sind und dann diesen miesen Skill zu besitzen, auf sich zu schauen, da hast du Leben verstanden. Das ist genau der Punkt, wo es genau darum geht. Ey, wenn ich bei mir Dinge ändern kann, dann verändert sich auf einmal auch das Umfeld. So, und da, das war einer der wichtigsten Sätze des ganzen Abends. Danke dafür.
Danke ich dir auch von Herzen für. Also frage ich dich jetzt auch, war es eine gute Idee, direkt wieder einzusteigen mit Vollgas? Eigentlich hast du es schon beantwortet, aber sag's gerne für die Folge nochmal klipp und klar.
Ich hätte die Chance besser nutzen können, aus meiner Entführung zu lernen, anstatt einfach so weiterzumachen wie vorher. Und hätte ich das getan, hätte ich gewusst, wenn ich weiß, wofür ich kämpfe, in dem Fall übers Überleben, und wenn ich weiß, was ich gut kann, nämlich mit und für Menschen zu arbeiten, dann bin ich auf der guten Seite. Wenn ich so blöd bin, dann zurückzugehen und für Zahlen und irgendwelche völlig unwichtigen Jobs zu arbeiten, dann wird es nicht gelingen.
Wow.
Das war jetzt nicht so auf den Punkt.
Ich
war sehr gut. Die Frage hat sich mir noch nicht so ganz beantwortet, ob das mittlerweile sich verändert hat. Weil es gibt so ein großes Paradoxon irgendwie. Die Leute, die immer denken, also besonders schon als Kinder oder als junge Menschen, dass sie sich über Leistung definieren müssen. Da können wir uns alle hier ein bisschen so. Also desto mehr man leistet, desto mehr ist man ja dann und desto toller ist man und desto sicherer wird man. Und wenn man nichts leistet, fühlt man sich ganz fürchterlich. Aber jetzt ist was mir bei dir eben aufgefallen. Ich habe ja gesagt, oh, ich finde es toll, wie du es gemacht hast und du hast es abgewehrt auf eine Art. Und das ist auch ganz typisch für Leute, die sich über Leistung definieren, dass sie dann aber Lob für Leistung nicht annehmen können. Und das ist so eine Frage, die ich habe. Hat sich das mittlerweile verändert oder ist es immer noch, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, ich verstehe, dass du nicht Held genannt werden willst, aber trotzdem, diese Leistung, ich würde von dem, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, deine Anwesenheit hat wahrscheinlich Leben gerettet.
Definitiv, dafür bin ich auch.
Und das ist eine Leistung. Und zu lachen, während man auf dem Zuschauer... kannst du das...
Total. Also ich kann auch annehmen, dass... Also deswegen sage ich auch, ich bin stolz auf vieles, was da... Also wir haben wirklich Gutes geleistet. Wir haben einen super Job gemacht, da überhaupt zu überleben. Ich sage nur, aufs Leben betrachtet wird... Manchmal werde ich verkürzt auf den Dschungel. Und natürlich pointiere ich das. Natürlich ist das der Aufhänger, wo Leute sagen, hey, wir meinen, der hat so was Krasses überlebt. Aber in meinen Vorträgen sage ich immer irgendwann... Sorry, jetzt kommt ein Spoiler, der Unerwartete. Der Held, der da aus dem Dschungel kam, der hatte danach seine größte Krise, weil er echt einen riesen Fehler gemacht hat. Resilienz heißt nicht, dass ich einfach nur irgendwie Krisen bewältige und dann irgendwie sage, puh, das ist ja nochmal gut gegangen und dann wie ein Stehaufmännchen aufstehe und weitermache. Das ist ein Irrtum. Sondern wenn ich hinfalle, bevor ich aufstehe und einfach weitermache, zu überlegen, was kann ich daraus lernen? Was kann ich an mir ändern, damit mir das nicht nochmal passiert? Und das genau habe ich nicht gemacht. Ich hatte keine perfekte Chancenauswertung danach, sonst hätte ich gewusst, dass dieses Zurück, das Anknüpfen an dem, was mich ja vorher schon fast in Burnout gebracht hat, nicht die Lösung ist. Meine Entführung hat mein Burnout nur aufgeschoben. Und das habe ich aber nicht so weit gedacht, sondern ich habe es irgendwie noch ein paar Mal gebraucht. Noch ein paar Mal Fast-Burnout, noch ein paar Beziehungsdinger, bis ich gemerkt habe, ey, da ist ein eigentlicher Wurm drin, den habe ich also im Dschungel nicht aufgelöst. Und deswegen sage ich immer, verkürzt mich nicht auf den Held aus dem Dschungel, das war alles okay, super gemeistert, aber ich bin ganz Mensch geblieben und bin es bis heute, aber die größte bisherige Leistung war eigentlich, ganz andere Dinge aufzulösen und zu merken, da muss ich mal ganz tief in mich reinschauen.
Es ist wunderbar. Das ist einfach wunderbar. Ich habe eine Frage mir noch aufgeschrieben gehabt, die ich fast vergessen hätte. Jetzt gibt es sowas wie ein Klassentreffen?
Nee, gibt's gar keinen? Also, nee. Okay. Nee, das ist, also es war eben auch keine Klassenfahrt, ne? So, also es war, dafür war es zu hart. Es sind auch nicht nur Freundschaften entstanden. Manche wollen sich auch wirklich einfach gar nicht mehr sehen. Ich bin ziemlich gut vernetzt gewesen. Auch danach, ich bin nach Südafrika, Frankreich, Finnland überall hingeflogen, habe die Leute besucht. War sehr spannend auch zu sehen, dass einige schlauer waren, schneller als ich und das irgendwie transformiert haben, irgendwie mit ihrer, manche sind wahnsinnig bekannt gewesen in Südafrika, so wirklich totale Celebrities und die haben dann Charity-Organisationen gegründet, was ich total super finde. Zum Beispiel in die Richtung geht die auch, also wirklich zu sagen, ich mache wirklich was, ich gebe was irgendwie zurück und mache was draus und bei mir hat das einfach lange gedauert und heute mache ich es in der Form, wie ich es mache. Mhm. Aber so Klassentreffen nicht. Hier und da mal über Social Media oder so austauschen, ne? Aber nicht jetzt nach 24 Jahren, ist das ja auch schon her, ist das nicht mehr so aktuell.
Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar, wie lief denn in Deutschland alles weiter? Also deine Eltern haben ja mit sicherlich Fixkosten gehabt, die irgendjemand weiterlaufen lassen, bezahlen musste. Du hattest in Luxemburg sicherlich auch eine Bleibe, die irgendwie bezahlt werden musste. Ja. Wie, also bei einem Haftantritt hast du ja natürlich vorher die Möglichkeit, sowas zu organisieren, aber in eurem Fall, wie war das?
Das stimmt, ich habe mich auch gefragt, was passiert da eigentlich? Und am Ende haben sich überall Pflanzengießer gefunden und so weiter auch in Luxemburg. Das war toll, das lief weiter. Mein Arbeitgeber hat weiter gezahlt. Ich hatte natürlich ein bisschen weniger Stromkosten da und so und war ja auch, ich will nicht sagen, auf Vollverpflegung da irgendwo, aber ich musste da zumindest nicht zahlen. Ne? Also das lief relativ weiter. Wir mussten einen Teil zahlen, haben, glaube ich, irgendwie gut 20.000 oder so gezahlt dann an, was wir halt an Lieferungen bekommen haben oder Hubschrauberflüge und so weiter, was ich persönlich auch in Ordnung finde. Ja? Wie ging es noch weiter?
Hat dein Bruder für dich die Überweisung übernommen? Oder hat man das Leben einfach weiter organisiert?
Also mein Bruder war der absolute Backbone. Er hatte eine harte Geschichte, weil er war nicht mittendrin. Der musste immer von der Seite zuschauen, wie mutmaßlich meine Mutter dreimal gestorben ist, laut Bild. Ne? Einmal erschossen, einmal hart, Herzinfarkt und so. Also so ganz hart. Ne? Der musste da irgendwie echt, wollte ich nicht tauschen. Ist so wie häufig mit Angehörigen so die unterbewertete Situation. Ja. Leidensgeschichte, total. Ne? Also steht völlig im Schatten. So, und das ist das eine. Bin sehr dankbar. Der hat das wahnsinnig gut gemacht, hat uns auch unheimlich unterstützt und auch Sachen hingeschickt und so und sich gekümmert, dass die irgendwie ankommen da im Dschungel. Total irre, was er auf die Beine gestellt hat. Aber der hat sich um alles gekümmert. Das war schon gut.
Du arbeitest ja heute als Resilienztrainer. So, und man merkt,
Speaker.
Dass...
Ich sag's ja, ne, ich bin Speaker. Also ich mache nicht so unbedingt Trainings, aber ich stehe halt auf irgendwie Bühnen und man bucht mich so, um irgendwie zu sagen, hey, wir brauchen mal so einen Impuls. Ne?
Okay, genau. Und genau darauf will ich hinaus. Also wie kriege ich dich auf meine Bühne?
Markwallert.com. Ne? Das ist natürlich die beste Landeadresse. Ich bin eigentlich so Insta, LinkedIn, Facebook oder so super gerne verbinden, auch wenn irgendwie Fragen sind oder
kriegst
so.
Kriegst du mal einen neuen Follower auf Insta?
Direkt drei.
Ich bin auch gleich am Start.
Kriegst du mal einen Insta-Follower? Weiß, ne?
Also mach das gerne, da freue ich mich. Punkt. Und dann gibt es immer so Leute, die sagen, hey, bei uns in der Firma, wir wollen irgendwie mal einen Impuls, das ist gerade ein bisschen schwierig, alle ausgepowert und wissen nicht, wie es weitergeht. Dann freue ich mich, wenn ich meine Geschichte nicht erzähle, sondern zuschneide auf die Situation. Das macht mega Spaß. Ich darf übrigens auch immer reingucken. So viele Leute vertrauen mir so viel an, weil ich in so viele Firmen reingucken darf, wo es jetzt einfach gerade schwierig ist. Und es ist auch keine Schande. Viele stehen vor ziemlich schwierigen Zeiten. Und es ist auch toll, reinzublicken zu dürfen.
Ich habe auch noch was. Wie stehst du denn heute zu den Reisen an abgelegene Orte, vielleicht sogar den Philippinen
Total gute Frage. Also ich empfehle nicht, in dieses Gebiet zu fahren, wo wir nie hin wollten. Die Insel, wo wir waren, da ist das vorher und nachher nie passiert. Das war einfach Pech, falsche Stelle, falscher Ort. Und wer, ich sage mal, ich habe mich viel mit Risiken auseinandergesetzt und ich gucke halt eher so, sowas wie kein Alkohol, keine Zigaretten, so ist für mich die viel bessere Entscheidung, die ich schon seit Jahren habe, als jetzt irgendwie, also Reisen, gucken, wo man hinfährt, ja, aber das ist wie Haiangriffe, Flugzeugabstürze, das ist irrelevant, fast, ja, ein bisschen gucken, aber dann fängt man an, nicht mehr auf den Berliner Weihnachtsmarkt zu gehen oder nicht mehr in Hochhäusern zu arbeiten wegen World Trade, das wird irgendwann abstrus. Also abwägen, ruhig bleiben und aufs Wesentliche konzentrieren. Lieber keine SMS am Steuer tippen. Das bewahrt mehr vor Risiken, als irgendwie nicht mehr zu tauchen oder nicht mehr zu reisen.
Das ist ein tolles, sehr, sehr, sehr tolles Schlusswort. Ich glaube wirklich, du musst nochmal wiederkommen, Marc, wenn du Lust hättest, weil wir könnten hier jetzt noch Stunden weitermachen.
Ja. Folgt gerne Marc Wallert auf Instagram, schaut genau. Da mal vorbei.
Und uns natürlich.
Ja, lasst uns doch auch gerne 5 Sterne auf allen möglichen Podcast-Plattformen da. Da freuen wir uns immer, wenn ihr uns noch größer macht. Wir sagen danke, Marc.
Danke, Marc.
Danke dir.
Danke, danke euch. War echt eine Freude.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
I'm following you, I'm with you, I'm not leaving you alone.
Ich bin bei euch. Ich lasse euch nicht allein.
In wenigen Minuten werden Sarahs Schwester und Bruder auf ein Schiff steigen, um nach Europa zu fliehen. Doch dann...
To all ships transiting the area, we inform you that this MRCC is searching for a sailing vessel with 67 migrants.
Reißt der Kontakt ab. Jeden Tag verschwinden Menschen auf ihrer Flucht nach Europa. Spurlos.
Stell dir vor, 85 Menschen sind verschwunden und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist.
Mütter und Väter, Geschwister, Onkel und Tanten machen sich auf die verzweifelte Suche. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke, korrupte Behörden und die Folgen der EU-Grenzpolitik.
Mir ist aufgefallen, dass alle unsere Nachrichten, die wir uns geschickt haben, auch alle Videos und Fotos, die wir ausgetauscht haben, dass alles plötzlich gelöscht war. Ich werde meinen Neffen weitersuchen, egal wo und egal wie lange es dauert. Ich suche weiter.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. Eine Doku-Serie über Hoffnung, Verlust und die Suche nach Wahrheit. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.